Hallo ihr Lieben, Patrick hier. Heute mit einer Bonusfolge, die ich mal vor die Paywall bei Patreon schiebe, denn die Serie ist ja aktuell und wahrscheinlich deswegen von allgemeinem Interesse. Und dann könnt ihr auch Britt Marie ein bisschen zuhören, mit der ich gemeinsam Banos Kino Galactica moderiere, unseren neuen Podcast zu Battlestar Galactica. Da lohnt sich auf jeden Fall das Reinhören. Und wenn ihr einen Euro übrig habt oder zwei, dann unterstützt uns gerne unsere Arbeit bei patreon.com/Bahnhofskino. Dafür gibt es jede Folge Bahnhofskino, jede Folge Bahnhofskino Galactica, eine Woche vorab. Es gibt Bonusfolgen, es gibt Zugriff auf unseren Discord-Server, wo ihr uns die Meinung geigen könnt und Zugriff auch aufs ganze Bahnhofskino-Archiv. Und ja, last but not least hilft es uns einfach dabei, kommerzfrei, werbefrei weiter podcasten zu können. Ihr unterstützt unsere Arbeit und sorgt dafür, dass ihr eben hier niemals, never ever Werbung zu hören kriegt. Vielen herzlichen Dank und ja, viel Spaß jetzt bei unserem Schnack über Alien Earth. Der ist all over the place und spontan und übers Knie gebrochen und ein bisschen chaotisch, aber das passt ja zur Serie.
Invasive Spezies. Mit Jagdinstinkt.
Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es zu spät sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt Marie. Hallo.
Hi, Britt Marie. Wir reden heute nicht über Battlestar Galactica. Überrascht dich das?
Mich überrascht das nicht.
Okay.
Wir haben doch, haben wir festgestellt, schon mehrfach in Gesprächen ja doch eigentlich ganz ähnlichen Geschmack, zumindest was so Sci-Fi und so angeht. Und ja, und das hat sich jetzt mal wieder bewiesen.
Ich will nur nicht vorweggreifen. Ich weiß ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht, weil ich nicht weiß tatsächlich, ob dir die Serie, über die wir heute sprechen, gefallen hat. Aber das ist hier, wie jetzt schon anmoderiert, eine Bonusfolge. Wir sprechen nicht über Battlestar Galactica. Man sollte uns aber über Battlestar Galactica reden hören. Also falls ihr jetzt nur hier reinschaltet und denkt euch, ja, Alien Earth, das interessiert mich, euch sollte auch Battlestar Galactica bzw. Bahnhofskino Galactica, unser gemeinsamer Podcast zu Battlestar Galactica, interessieren. Und den solltet ihr hören. So oft habe ich noch nie Galactica innerhalb von einer Minute gesagt.
Aber sehr gut, wie ein kleiner Zungenbrecher. Ja, hört rein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt und ja, zuhört, diskutiert, Kommentar da lasst oder einfach mit uns selbst rewatcht, beziehungsweise vielleicht sogar ganz neu watcht, so wie ich ja dann, und rewatcht, so wie du ja dann.
Wir haben uns hier spontan zusammengefunden, relativ spontan, um über Alien Earth zu reden. Die neue Effektserie von Noah Hawley, die letzte Woche zu Ende ging, hierzulande auf Disney Plus, glaube ich, in den USA, genau. Bei Hulu.
Genau, ein Teil der Hulu-Produktion, ja. Nicht alle, aber ein Teil der Hulu-Produktion wandern automatisch zu Disney, aber da gibt es nochmal einen Unterschied, wer was wie produziert hat, und ein Teil wandert woanders hin. Und Alien Earth ist dann halt zu Disney Plus gewandert.
Ja, und wir haben uns gedacht, wir gucken ja beide ganz gerne Fernsehen, wir gucken beide diese Serie, wir reden auch hauptamtlich über das Reboot eines alten Science-Fiction-Franchises. Also reden wir doch auch mal über dieses Franchise, das böse Wort. Man muss sagen, Alien ist ja durchaus lukrativer und prominenter und noch allgegenwärtiger. Also anders als Battlestar Galactica, wo Anfang der Nullerjahre eben Ron Moore und David Icke gesagt haben, ja, lass mal diese alte, doch eher kitschige, ansatzweise in Vergessenheit geratene, sehr nischige Fernsehserie wiederbeleben, ist Alien natürlich ein wertvolles Gut, vor allem für die Rechteinhaber bei Disney. Und da gilt es, was draus zu machen. Und das machen sie auch aller Orten. Also es gibt regelmäßig neue Alien-Kinofilme, es gibt Crossovers und es gibt jetzt eben auch eine Fernsehserie. Das ist tatsächlich neu. So gut 45 Jahre nach Ridley Scotts Originalfilm. Und wir werden heute, Britt Marie und ich an dieser Stelle, eruieren. Mal gucken, ob wir das für eine gute Idee halten. Beziehungsweise nicht die Idee, die Idee an sich ist ja total okay. Ist ja fein. Na?
Genau, ich finde es grundsätzlich super, wenn so eine IP auch genutzt wird.
Oh, IP. Oh. Ja, stimmt. Nee, das ist, es fühlt sich alles immer so ein bisschen eklig an. Aber du hast natürlich recht, es ist eine IP, es ist ein Franchise, es ist eine Marke. Eine Marke, die es kommerziell auszuschlachten gilt, richtig. Und wir so als Zuschauer können uns einfach glücklich schätzen, wenn am Ende was dabei rauskommt, von dem wir sagen, oh ja, gut, jetzt haben tatsächlich ganz viele Menschen bei Disney sehr viel Geld gemacht, aber wir haben uns auch gut unterhalten gefühlt. So.
Genau.
Alien Earth, warst du von Tag 1 an dabei. Ich glaube, die Serie lief immer dienstags in den USA und einen Tag später bei uns im Stream. Oder hast du gesagt, ach, ich gucke erst mal abwarten, wie der Buzz so ist?
Nee, ich war seit Tag 1 dabei, aber habe dann zwischendurch eine Pause eingelegt. Die ersten 4 Folgen habe ich noch regelmäßig geschaut. Und dann habe ich in einem Rutsch die letzten 4 Folgen am Stück geguckt. Und ehrlich gesagt war ich mir jetzt zwischendurch auch nicht sicher, ob ich überhaupt zu Ende gucke. Am Anfang war ich dabei und dann hat die Motivation ein bisschen mich verlassen, was vielleicht auch schon leicht nahelegt, was ich über die ein oder anderen Handlungsstrang der Serie mir gedacht habe. Ja, aber so war das bei mir. Und wie war das bei dir?
Ich war gleich von Beginn dabei, tatsächlich. Und ich habe auch jede Folge sofort bei Erscheinen geguckt. Also sofort, wie es eben ging. Mir sind da natürliche Grenzen gesetzt, einfach durch meine Berufstätigkeit, dass ich jetzt nicht sagen konnte, wie einige andere, die dann schon mir um 6 Uhr morgens die Tweets um die Ohren hauten bei Blue Sky, so von wegen so, das war irgendwie voll die Enttäuschung. Ich musste immer bis Feierabend warten, aber dann habe ich mir die Folge angeguckt und war dann mal mehr, mal weniger begeistert. Mhm. Also für mich, um auch ein bisschen vorwegzugreifen, ist es ein Mixed Bag. Ich kann weder die ganz großen Wutausbrüche Teilen da mitgehen, die ich hier und da wahrgenommen habe aus meiner kleinen Film- und Fernsehbubble, noch kann ich wirklich dem zustimmen, was einige da schoben, nämlich, meine Güte, ein neues, grandioses, meisterhaftes Kapitel im Alien-Lore wurde aufgeschlagen. Also auch das nicht. Es ist so mittendrin.
Ja, ich habe dich immer mal wieder darüber tweeten sehen und deine Tweets aber dann so ab 4 aufwärts waren auch immer sehr gemischt, sodass das natürlich auch nicht wirklich geholfen hat, dass ich gesagt habe, ach, jetzt gucke ich mal weiter. Das war immer so, in dem Moment, in dem ich dachte, ach, könntest du jetzt einfach mal weitergucken, habe ich irgendwo einen Tweet gelesen, ich weiß auch gar nicht, ob der von dir war, der meinte, die Folge war aber gar nicht mal so gut und ich so, vielleicht gucke ich dann doch nicht weiter.
Genau, was haben wir heute vor? Wir spoilern natürlich auf Teufel komm raus. Ich glaube, wir waren aber auch nochmal, wenn es dann so richtig losgeht. Aber wir müssen natürlich auch inhaltlich ins Eingemachte gehen, um ein Gesamturteil zu formulieren. Das heißt, wir können ja nicht einfach nach Folge 1 Schluss machen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, auch die Serie geguckt haben. Wenn ihr sie nicht geguckt habt und euch Spoiler nichts ausmachen, dann ist das auch okay. Ich sag mal so richtig befriedigend war das Ende ohnehin nicht. Ja. Auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich sag mal so, kurz den Inhalt zusammenfassend, wir haben das Jahr 2120, das sind 2 Jahre vor den Ereignissen, die wir in Ridley Scotts Alien sehen, also an Bord der Nostromo, der spielt 2122 und in dieser Serienwelt wird die Erde von 5 Großkonzernen beherrscht, darunter die Prodigy Corporation, die das Bewusstsein todkranker Kinder in synthetische Körper überträgt und damit eben sogenannte Hybride erschafft. Als ein Weyland-Yutani-Raumschiff, also ein Raumschiff eines Mitbewerbers eines anderen Konzerns, abstürzt, untersucht ein Team aus Hybriden, angeführt von Wendy, den Absturzort und entdeckt eine außerirdische Bedrohung für die Erde. Diese scheint zunächst gebannt, nachdem die tödlichen Aliens dingfest gemacht werden können und mit den Hybriden nach Neverland gebracht werden. Neverland ist eine Insel und gleichzeitig Firmensitz von Prodigy. Die Staffel thematisiert unter anderem die Erschaffung der Hybriden, die Reise und den Absturz des Forschungsschiffes Maginot und den Kampf der Konzerne um wirtschaftliche und politische Vormacht sowie die Erforschung und Domestizierung der außerirdischen Kreaturen. Ich hoffe mal, das ist einigermaßen okay-isch zusammengefasst. So eine Staffel ist jetzt nicht eben lang mit 8 Folgen, aber bietet doch den Platz für einige Stories und einiges an Personal und soweit also erstmal. Oder hast du das Gefühl gehabt, hier ist wahnsinnig viel Vorwissen gefragt?
Nein. Also deswegen habe ich mich dann auch am Ende dazu entschlossen, das zu gucken. Also zum einen hatte ich natürlich ein bisschen Schiss, dass es super horrormäßig wird und ich das gar nicht gucken kann. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, nachdem ich ja jetzt, ich habe ja auch alle Walking Dead Staffeln geguckt, also eigentlich sollte ich mich da gar nicht so anstellen. Komischerweise, ich weiß nicht, ob das was im Kopf ist oder so, aber Zombies zum Beispiel sind für mich in der Regel gar kein Problem, weil die irgendwie super unrealistisch sind. Aliens, eigentlich auch unrealistisch, aber irgendwie gruseliger. Ich weiß nicht, warum das mit Zombies funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich vorher tatsächlich, nachdem die erste Folge gelaufen war oder die ersten 2 Folgen rauskamen, ich tatsächlich dann abends, also die kamen morgens raus, habe ich abends einen Tweet abgesetzt und hatte gefragt, Leute, ihr, die ich euch ein bisschen auskennt, die ihr vielleicht auch schon die ersten 2 Folgen gesehen habt, würdet ihr sagen, man kann das gucken, weil man nicht so viel Vorwissen hat und wie gruselig ist es? Oder ist es sehr gruselig? Also ich meine, es ist natürlich immer subjektiv und dann kam aber einstimmig zurück, dass man eigentlich das auch gucken kann, wenn man gar nichts weiß, was ja eigentlich was war, wo ich mir schon gedacht hatte, weil wenn man so eine Serie an den Start bringt, dann muss die immer funktionieren für Leute, die sich damit auskennen, also für die Die-Hard-Fans sozusagen, aber auch für die, die keine Ahnung haben. Ich meine, man will ja mit so einer Serie auch neue Fans ranholen in das Franchise reinholen. Und deswegen war mir das eigentlich schon klar, aber nachdem das dann nochmal bestätigt wurde, habe ich mir gedacht, okay, gut, dann mache ich das. Es ist ja so, also natürlich ist mir klar, dass ich das gucken kann, wenn ich keine Vorahnung habe, aber ich weiß ja zum Beispiel auch von anderen Franchises, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann machen manche Serien, obwohl man sie ohne Vorwissen gucken kann, mehr Spaß, wenn man sie mit Vorwissen schaut, weil einfach ganz viele Easter Eggs überall versteckt sind oder Anspielungen oder vielleicht auch alte Schauspieler. Und wenn man das dann irgendwie verpasst, weil man halt die vorherigen Sachen nicht kennt, dann finde ich es immer schade. Und deswegen hatte ich das gefragt. Also lange Story kurz. Ich kann nicht behaupten, ich kenne es gar nicht, aber ich sag mal so, ich war so nah dran an, ich kenne es gar nicht, wie man nur sein kann. Einfach, weil ich fast alles vergessen hatte.
Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt beim Rückblick auf die ganze Staffel schon hier und da gefragt, ob es nicht vielleicht für meine Seherfahrung besser gewesen wäre, die Filme, gerade die frühen Filme, die Sigourney Weaver-Filme, so verinnerlicht zu haben. Und sie so zu mögen einfach, weil natürlich damit auch eine gewisse Erwartungshaltung dann einhergeht bei so einer Alien-Serie. Insofern, dass ich denke, ja, okay, das sind so die 2, 3, 4, 5 Sachen, die ich mir auch erhoffe, dass sie die Sachen vielleicht auch weiterentwickeln, den Xenomorphen weiterentwickeln. Dieses ganze Thema, wenn es eben um Hybriden und synthetische Menschen und Cyborgs geht, dass sie das einfach für mich auf noch eine interessante Art und Weise weiter stricken, dass sie natürlich auch mit bekannten Bildern und Themen arbeiten, die sie spannend variieren. Und ich glaube, ich hätte mehr Spaß gehabt, wenn ich nicht so eine gefestigte Erwartungshaltung gehabt hätte. Insofern, dass ich da eben tatsächlich hier auch jetzt 2, 3 Dinge gesehen habe, von denen ich dachte, was, das habt ihr damit gemacht? Irgendwie der Boden wurde euch bereitet, um so coole Sachen daraus zu machen und dafür habt ihr euch entschieden. Deswegen ist kein Food, mit dem ich hier wuchten kann, mein Vorwissen, sondern ehrlich gesagt für mich, ich befürchte eher so ein Aspekt, der mir einige Sachen ein bisschen verleidet hat. Ich war auf jeden Fall gespannt darauf, was Noah Hawley hier, der Showrunner, draus macht, weil ich hatte von ihm schon einiges gesehen. Ich habe Legion, diese Marvel-Serie, kenne ich nicht. Kennst du die?
Nein.
Aber ich hätte die ganze.
Obwohl, doch, warte, lass mich nachdenken. Marvel, doch, aber da gab es nur eine Staffel von, oder? Kann das sein?
Ich glaube 2, ehrlich gesagt. Aber ich bin nicht 100%
sicher. Ich habe die erste Staffel gesehen, aber das ist schon ein bisschen her.
Das ist schon einige Jahre her. Ja. Dann ist ja auch noch, dafür ist er, glaube ich, maßgeblich bekannt, der Showrunner von Fargo. Auch eine sehr langlebige Serie, die auch gerne mal zwischendurch 2, 3 Jahre pausiert zwischen Staffeln. Die war qualitativ immer sehr uneinheitlich, wie ich fand, mit einer guten ersten Staffel, einer herausragenden zweiten, einer durchwachsenen dritten, einer, finde ich, ziemlich desaströsen vierten und einer wieder deutlich besseren fünften. Aber das sind eben so Anthologieserien. Das ist eine Anthologieserie. Das heißt, die erzählt eben immer eine abgeschlossene Geschichte in jeder Staffel mit einem komplett neuen Set an Figuren. Und die ist eben ganz anders konzipiert als eine Serie wie diese hier, die offenbar funktionieren soll mit demselben, sag ich mal, Set of Characters über eine längere Laufzeit. Kennst du Fargo?
Ja, aber auch da habe ich nicht alle Staffeln gesehen. Aber ich kenne es ja. War ja dann doch von Staffel zu Staffel recht unterschiedlich teilweise.
Ich habe noch einen Roman von ihm gelesen. Er schreibt ja auch noch Romane. Ich glaube, Noah Hawley ist auch so ein Hansdampf in allen Gassen, der ungern Freizeit hat. Und Before the Fall habe ich gelesen und der war tatsächlich auch ganz unterhaltsam. Also er kann schon was, aber ich habe eben auch bei dem, was ich von ihm kenne, festgestellt, ich mag nicht alles. Er hat gute und schlechte Tage und mal mehr, mal bessere, mal weniger gute Ideen. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt darauf, was er hieraus macht, aber es war für mich zumindest schon mal interessanter, ihn hier zu sehen als Showrunner, als Disney oder Hulu Effects das angekündigt hat vor 2, 3 Jahren, dass er der Showrunner ist, war für mich schon mal interessanter zu sehen, als wenn da wieder nur ein Name gestanden hätte, den ich schon bei 1000 anderen Serien gesehen habe. So von wegen, hier, der Typ hat schon 100 Star Wars Serien produziert, jetzt macht er eben auch noch Alien Earth. Und er war zumindest jemand, der so eher aus einer anderen Ecke kommt.
Ja, also da erhofft man sich ja immer so ein bisschen frischen Wind auch, das kann ich schon verstehen.
Wo fangen wir an? Die Texttafel, vielleicht einfach damit, womit auch die Serie anfand. Ich wollte dich fragen, was ist deine, kannst du dich an die Texttafel ganz am Anfang von Episode 1 erinnern? Und ich glaube, spezifischer wird es heute Abend tatsächlich auch nicht, wenn wir über diese Serie sprechen. Aber das ist etwas, an das ich mich sehr, sehr konkret erinnere, dass ich mich da schon fragte, okay, sind die sich ihrer Sache sicher? Was soll das jetzt eigentlich sein? Wird uns so etwas erzählt, was wir wissen müssen? Oder, wie sich dann herausstellt, nein, müssen wir gar nicht wissen, das wird uns auch darüber gleich gezeigt. Es wird uns nämlich beschrieben, dass diese drei Technologien, also Cyborgs, die synthetischen und die Hybriden, dass diese Technologien quasi weiterentwickelt werden von den Five Corporations, von den fünf Konzernen, die im Clinch miteinander liegen und die am Ende diese Entwicklung über die digitale, politische, wirtschaftliche Vorherrschaft der Konzerne entscheidet. Which technology prevails will determine what corporation rules the universe, sagt uns die Texttafel.
Ja, genau. Also ich persönlich war ganz dankbar für die Einordnung, aber du hast schon recht, dass es nicht notwendig gewesen wäre. Also man kann das schon durchschauen, aber das dauert ein bisschen, bis man es durchschaut hat. Deswegen war ich ganz dankbar. Also ich fand es gut, dass ich einen Rahmen gekriegt habe als Nichtwissender. Hm. Ich hatte das auch total vergessen mit den Corporations, ehrlich gesagt.
Wenn man die Filme noch ein bisschen wach im Gedächtnis hat, dann spielt natürlich Weyland Yutani als Corporation immer eine mehr oder weniger große Rolle. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, ehrlich gesagt, dass in der Texttafel etwas beschrieben wird, was in der Serie noch gar nicht passiert ist. Denn es gibt ja noch gar keine Hybriden. Wir sehen ja quasi erst, wie die erschaffen werden in der allerersten Folge.
Wobei, hatten die nicht einen Prototyp schon? Also ich hätte gedacht, der hatte einen Prototyp schon gemacht, bevor er dann jetzt die Kids...
Du meinst Wendy, unsere Hauptdarstellerin? Oder
ja,
noch eine?
Bevor Wendy, also es hieß, Wendy sei die erste gewesen, die wir gesehen haben. Aber was war denn der, also vielleicht habe ich das ja dann missverstanden, aber ich dachte der, oh Gott, ich und Namen, jetzt fängt es wieder an.
Boy Cavalier?
Nicht der Boy Cavalier, sondern der sein Diener quasi oder Angestellter, der Platinblonde. Ich dachte, der wäre auch ein Sünd.
Kirsch ist ein Android.
Ah, okay.
Genau, er ist jemand wie Bishop zum Beispiel aus den alten Alien-Filmen. Der ist komplett künstlich und er hat eben auch keine Persönlichkeit, außer die ihm eben von den Menschen mitgegeben wurde. Während eben die Hybriden in einem künstlichen Körper stecken, aber mit einem menschlichen Bewusstsein. Und das ist etwas, was tatsächlich auch in den bisherigen Alien-Filmen nie aufschlug. Also es gab auch keine Hybriden. Und ich glaube, es gab auch keine Cyborgs, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So oder so, es gibt doch keine Hybriden in dieser Serienwelt. Und deswegen war es für mich eben so überraschend, schon in der Texttafel zu sehen, was da eben passiert in den nächsten 30 Minuten.
Ja, also die Einordnung an sich am Anfang fand ich ja ganz gut. Es gibt die Corporation, es gibt dann dieses Synth. Ich finde den Gedanken von Synths ja eigentlich ganz spannend, dass man sagt, man transportiert quasi ein Bewusstsein dann aus dem regulären Körper in einen anderen Körper. Ich war ein bisschen verstört von der Entscheidung, sie dann in den Erwachsenenkörper rein zu, legen. Der Grundgedanke ist ja schon verständlich, dass sie gesagt haben, okay, du wirst dich nicht entwickeln, du wirst nicht wachsen, es gibt keine Hormone, die ausgeschüttet werden im Körper und man muss quasi dich jetzt schon in den Körper reinstecken, in den du dann theoretisch im normalen Leben reinwachsen würdest in 10 Jahren oder so. Ja. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das ja trotzdem, dass die Figuren, die wir auf dem Bildschirm sehen, ja eigentlich alle irgendwie zwischen, ich sag mal, 11 und 13 sind oder so oder 12 und 13.
Ja.
Da ist auch immer so eine Schere im Kopf gewesen, dass man immer nicht vergessen darf, dass das eigentlich noch Kinder sind. Und man hat aber diese erwachsenen Figuren vor sich. Also das war, finde ich, auch sehr clever teilweise. Auch die Reaktion und wie das gespielt worden ist. Gerade die Jungs haben das super immer gespielt.
Ich fand die gut, super
aber
gut.
Das war auch, das fand ich eigentlich schon, das fand ich sehr reizvoll am Anfang schon. Da dachte ich, ach guck, das finde ich ja ganz interessant. Es war natürlich alles ziemlich creepy, auch mit Sylvia war das, glaube ich, Sylvie, die ja da so eine Art Mutterrolle eingenommen hat, aber gleichzeitig eben auch ziemlich rücksichtslos an sich war, weil am Ende ja dann doch nur das Resultat zählt. Und es war alles sehr, also schizophren ist vielleicht das Wort, oder wie sagt man, oder zweigeteilt, oder ja, es war sehr, aber das fand ich faszinierend, so. Und das ist ja aber auch die einzige Corporation sozusagen, wo wir einen Einblick bekommen. Von den anderen kriegen wir nicht viel mit, außer eben die Corporation, die jetzt dann sich im direkten Streit mit dem Boy Wonder da befindet, weil ja deren Schiff abgestürzt ist.
Richtig.
Aber ansonsten, kriegen wir das gar nicht so richtig mit. Und wir haben am Anfang, gerade in den ersten beiden Folgen, die ersten zwei sind ja, glaube ich, gleichzeitig rausgekommen
richtig,
am Anfang.
Ja.
Wir haben sehr viel Worldbuilding. Sehr, sehr viel Worldbuilding.
Ja.
Und das war mir zu viel. Es war mir ehrlich gesagt, nach den ersten zwei Folgen habe ich schon gedacht, ich finde das so langweilig. Ich finde das so langweilig und so langatmig auch. Und dann habe ich mir aber gedacht, komm, die müssen halt erstmal vielleicht auch erstmal Worldbuilding betreiben, um ein Setting zu etablieren. Vielleicht auch für die Fans, die sich nicht so auskennen, so wie ich. Und wenn das mal alles abgehakt ist, so check, 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 jetzt kennst du dich quasi in diesem Universum aus, dann kann die Story quasi anziehen und die Action kann beginnen. Ja, aber das tat sie dann nicht. Oh, das war so ein bisschen mein Problem. Und also ich hatte mir halt so wirklich so ein Alien-Movie, also so Alien 1, so, also Alien-Movie-Serie erwartet, so mit viel Action und dass dann vielleicht irgendwo ein, ja halt ein Alien ist, das gejagt werden muss oder eben die Leute auch jagt. Also ich hatte mir eigentlich ehrlich gesagt viel, wir rennen irgendwo durch, haben Waffen in der Hand und versuchen die auf was zu schießen, erwartet. Und das war es ja gar nicht.
Nee, das ist aber ehrlich gesagt auch die Filmreihe nie gewesen. Deswegen habe ich auch dieses Alien Earth, also den Titel der Serie, niemals wortwörtlich nehmen wollen, weil ich auch dachte, das ist im Grunde reizlos. Das würde für mich nur dann funktionieren, wenn eben die Aliens quasi so als großer Kampftrupp oder Armee funktionieren würden und die überrollen jetzt die Erde und unterjochen die Menschheit. Aber das Alien war ja per Definition, zumindest so wie es in Ridley Scotts erstem Alien-Film von 79 definiert ist, ist einfach ein Killer, ein Predator, also einfach ein Raubtier, was alleine jagt und tötet, um zu überleben. Oder aus welchen Gründen auch immer. Im Grunde spielen die keine Rolle. Und einfach jetzt zu sagen, okay, wir schicken das auf die Erde und am besten auch noch in mehrfacher Ausführung. Und die Menschen gehen alle dabei drauf. War für mich immer schon, ich weiß nicht, dieser Film lebt eben von seiner Spannung. Eben davon, dass sich das Alien überall verstecken kann. Und es ist so, so gelenkig und so geschmeidig. Und es kann überall auf dich lauern. Du hattest ja eben, also Alien war ja nicht nur ein Sci-Fi-Film, es war auch in gleichem Maße ein Horrorfilm. Deswegen hatte ich auch gehofft, okay, mach doch bitte nicht daraus Avatar als Serie, nämlich dass wir am Ende riesige Kampfmaschinen haben, die gegen so eine Alien-Armee kämpfen. Das war in Ansätzen schon von James Cameron so das erste Alien-Sequel Aliens. Aber ich hatte eben nach den ersten beiden Folgen genau die Befürchtung, dass es darauf hinauslaufen könnte, weil wir sind überwiegend in diesem Gebäude, was zerstört wurde. Dieses Gebäude der Prodigy Corporation, was zerstört wurde von dem Raumschiff des anderen Konzerns, von Weyland-Yutani. Und wir laufen hauptsächlich durch irgendwelche Gänge und Schächte und Aufzüge und Pipapo und sehen eben, wie das Alien diverse Leute, Soldaten, aber auch Zivilisten zersplattert. Und es wird eben viel gerannt, geschrien und geschossen. Und dachte, okay, wow. Und weil das eben die Doppelfolge ist, mit der wir starten, in der wir uns zu 80% nur in einer Location befinden, also wenn es jetzt nicht gerade um die Erschaffung dieser Hybriden geht, dachte ich schon, oh, ziehen die das jetzt echt durch? Ist das jetzt 8 Folgen lang, nur wir rennen durch dieses Gebäude? Das wird aber sehr schnell sehr alt. Und dann machen sie in Folge 3, da kann mich doch auch gut daran erinnern, weil es mich wirklich überrascht hat, ganz, ganz schnell Schluss damit, weil innerhalb der ersten 10 Minuten dann Wendy sagt zu ihrem Bruder Joe, wir gehen gleich vielleicht noch ein bisschen auf die Schauspieler ein, ich erledige das schnell, dann geht halt diese große, schwere Metalltür runter, man hört ein bisschen Geschrei und dann liegt da das Alien mit Appenkopf.
Ja, genau.
Und damit ist dieser Handlungsstrang komplett erledigt. Also klar, er wird schon mal aufgegriffen später und es geht darum, wer zahlt für den Schaden und so weiter. Aber es ist so, okay, zurück auf die Insel und jetzt machen wir was völlig anderes.
Ja, also es war ein bisschen zu einfach alles, aber der Schockmoment an sich, der war schon da. Also das, ja, fand ich schon. Aber ja, du hast schon recht, es war alles sehr easy peasy und ja.
Ich wusste eben nicht, wem ich folgen sollte. Du hast ja recht, wir haben diesen es ist ein bisschen schwer, sich diesen Figuren, also Wendy und den anderen Hybriden zu nähern, weil das sind ja junge Kinder in erwachsenen Körpern und die benehmen sich eben auch wie Kinder. Es stellt sich sowieso die Frage, warum Boy Cavalier, habt ihr unser Junior-Billionär-Tech-Mogul, die alle da hinschickt, weil er immer auch wieder betont, wie teuer diese Prototypen sind. Jeder kostet 10 Milliarden Dollar. Unfassbar teuer, aber egal, er macht es dann eben, weil die doch diese, warum sagt er, warum steckt da junge Leute in diese Körper, weil die das meiste Potenzial haben.
Ja, also genau. Erstens das, aber er hatte, ich weiß auch nicht, wie es mit der Technologie ist, aber er hat es doch auch irgendwie wegerklärt, dass die noch am ehesten formbar wären und dass die auch von der Psyche her das noch am ehesten quasi schaffen würden, sich da anzupassen, was aber verständlich ist auch irgendwie, weil wenn du dann schon quasi erwachsen bist und in dir gefestigt und dann kriegst du so einen neuen Körper, also dass das mit deinem Kopf irgendwie auch ja was anstellt.
Du, das ist nachvollziehbar, aber sie in so einen Kampfeinsatz zu schicken, das ist jetzt schon risikoreich. Ich meine, ich habe ja nur mal hier so.
Aber das ist dann wirklich so eine Corporate-Entscheidung, finde ich. Ja. Also diese Entscheidung ist ja echt pure. Die sind mein Merchandise und ich gucke jetzt, ob ich das, was ich an Geld reingesteckt habe, quasi auch potenziell wieder rauskriege.
Ich habe in einem schlauen Kommentar irgendwo gelesen und ich weiß nicht, ob es in einer Publikation war oder irgendwo in den Socials, dass Noah Hawley vermutlich noch keinem Menschen unter 20 je begegnet sei. Also ich fand das sehr amüsant. Ich finde es auch, einige Schauspieler haben das wunderbar gelöst, dieses junge Menschenspiel in erwachsenen Körpern. Ich hab mich teilweise sehr, sehr darüber amüsiert, halt scheckig gelacht. Aber wenn du die halt handeln siehst, gerade in diesem Kampfeinsatz, in diesem quasi Kriegsgebiet, in dem sie sich da befinden, das sind eben keine Kinder. Und ich kann das sagen mit einem Kind, das genau in dem Alter ist, in dem die Kinder hier sein sollen, die Hybriden in dieser Serie. Das ist, nein.
Aber ich finde das alles, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite haben wir natürlich klar immer wieder so Rückfälle in so kindliches Benehmen, finde ich. Aber du weißt ja auch, dass die einfach Fähigkeiten haben jetzt dadurch, dass sie Synths sind, die ja auch nicht kindgerecht sind, sage ich mal. Also sowas wie, sie laden sich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen so an Matrix erinnert, sie laden sich dann quasi die Datenbank runter mit alten Informationen und dann können sie plötzlich Französisch oder so.
Ja, aber sie sind doch körperlich Synth. Also das sind Hybriden. Die haben immer noch ein komplett menschliches Bewusstsein. Das sind immer noch 12-jährige Kinder und ein 12-jähriges Kind wäre komplett traumatisiert, indem es eins von Alien...
Ist das die Definition von Hybrid?
Die Hybriden sind synthetische Körper mit einem menschlichen Geist und der menschliche Geist eines 12-Jährigen, glaube ich, wenn der auf zerstückelte menschliche Körper trifft, ist wahrscheinlich sich traumatisiert in eine Ecke schmeißen. Und
ja,
nicht
also
so, oh, interessant, lass uns mal weiter gucken, also, was im nächsten Gang auf uns.
Die Hauptfigur hat definitiv nicht wie ein Kind agiert. Die Jungs zwischendrin hatte ich schon, die hatten so leichte pubertäre Anfälle.
Ja, ja.
Auch so dieses von einem Fuß auf den anderen irgendwie und nicht stillhalten können, so ADHD-mäßig und dann aber auch so, also ja, da hatte ich das Gefühl, die sind so ein bisschen auch dieses Pubertäre, so dieses, oh, ich bin so cooler, so, weißt du, so diese Vergleiche und irgendwie nicht zugeben möchten, dass man Schiss hat vor dem Kumpel oder so. Das fand ich zwischendurch ganz gut getroffen. Aber auf dem Schiff tatsächlich war das auch für mich ein bisschen strange, dass ich dachte, oh, das passt aber irgendwie alles nicht. Vor allen Dingen, selbst wenn sie 12-jährig wären oder 13 oder was auch immer, dann, aber vielleicht wissen sie halt, dass sie auch sich einfach vorsichtig benehmen müssen.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber du hast schon recht. Das ist alles ein bisschen alles schief.
Es geht mir nicht darum, recht zu haben, sondern nur im Rückblick sagen zu können, na, es würde dann doch für mich nirgendwo wirklich hin. Ich meine, der Vorteil, den natürlich eine Serie in dem Moment hat, ist, dass ich erstmal denke, ja klar, die haben ja jetzt noch 6, 7 Folgen, das wegzuerklären oder für mich nachvollziehbar zu machen, warum Boy Cavalier das tut. Es stellt sich aber heraus, der Typ hat eigentlich gar keinen Plan. Also er hat so eine fixe Idee davon. Also, dass nämlich junge Menschen aufbegehren gegen die ältere Generation, das macht die Serie auch nochmal ganz deutlich am Ende der achten Folge, also dem Serienfinale, wo es dann auch nochmal richtig alles ausgesprochen wird, damit es auch der Dümmste der letzten Reihe kapiert. Aber ich dachte, da steckt doch irgendwie ein schlauer Plan dahinter, aber tut's offenbar nicht. Also, es stellt sich ganz schnell raus, der Typ ist einfach ein Torfkopf, also Boy Cavalier, der Leiter dieses Konzerns, ist mein Gefühl. Er zitiert auch ständig berühmte Persönlichkeiten falsch. Er redet von sich selber immer, als sei der klügste Mensch auf dem Erdenrund. Ne, er wolle ja Kreaturen erschaffen, damit er endlich interessante Gespräche führen könne, weil er sei der Einzige, keiner könne sich ja mit seinem Intellekt messen. Und er stellt sich aber bei jeder Gelegenheit raus. Eigentlich ist er ein ziemlicher Holzkopf. Oder hast du es anders wahrgenommen?
Also ich habe dem schon abgenommen, dass der sehr smart ist und dass der auch smarter ist als alle anderen. Also dass er auch quasi das, was er nach außen hin transportiert, so ich bin so cool und so toll, dass er das auch backen kann. Ja, also das habe ich ihm schon abgenommen. Aber es ist halt einfach ein Arsch. Und er hat auch null Erziehung genossen und das ist halt diese Überheblichkeit der Reichen und die denken, sie sind besser als alle anderen und smarter als alle anderen. Aber auf der anderen Seite, der Mann hat Milliarden, Billionen, wie auch immer, gemacht. Also ich meine, offensichtlich bestätigt ihn das ja auch. Aber ja, ich fand den fürchterlich. Aber der soll ja auch nicht sympathisch sein.
Ich glaube, jetzt kann man auch eine Spoilerwarnung nochmal aussprechen für die Menschen, die immer noch dran geblieben sind und hoffen, dass wir nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir tatsächlich einen etwas allgemeineren Blick auf die Serie zurückwerfen, was mir ehrlich gesagt schwerfällt. Wir hatten uns im Vorgespräch so darauf geeinigt, dass wir natürlich jetzt nicht jede Figur durchkauen und jeden Handlungsstrang. Und dann wiederum muss ich rückblickend eben sagen, ist es gerade so, dass ich sage, ja, aber es gibt eben diesen und jenen Handlungsstrang und diese oder jene Figur, die halte ich für sehr gelungen und andere wiederum gar nicht. Also mir fällt es unglaublich schwer, die Serie so als ein kohärentes Ganzes zu sehen, von dem ich ganz easy sagen kann, ja klar, durch die Bank gescheitert, alles scheiße, kacke, weiß nicht, abhaken. Oder genau, gegenteiliger Fall, wow, das hat ja alles Hand und Fuß, was für ein Geniestreich.
Nee, aber genauso ging mir das auch. Also ich fand, habe auch überlegt, was sind denn so vielleicht die durchgehenden Thematiken in dieser Serie, die uns da begegnen, und finde ich sie gelungen oder nicht gelungen, und habe mir dann gedacht, dass ich mich im Gespräch heute mit dir vielleicht so ein bisschen dran abarbeiten kann. Aber tatsächlich geht mir das genauso. Also vielleicht können wir uns ja mal fragen, also unabhängig jetzt von den Details, wie welche Schauspieler wir hier haben und wer hier wichtig ist und so weiter, was sind denn die übergeordneten Themen dieser Serie? Weil ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, da hatten wir beide aber erst die ersten 4 Folgen gesehen. Mhm. Und dann wurde er gefragt, wie er denn zu der Serie steht, und er war sehr begeistert und meinte, er findet das richtig großartig, dass eben erstens ganz viel Alien-Lore einfach eine Rolle spielt und teilweise auch eben vertieft wird, ausgebaut wird, nochmal behandelt wird etc. Aber er hat das quasi so beschrieben als Thematiken von Politik, Corporate Politik, Eat the Rich Mentalität versus eben die absolute Macht und Machtgefälle. Wie ist das mit Macht, Manipulation, Aufteilen der Welten quasi unter 5 großen Mächten? Mhm. Und also so diese ganze, also dieser ganze politische Teil, Machtteil, Corporate Teil und diesen ganzen Kram, und war da wirklich begeistert von. Und ich habe da nur so gesessen und mir gedacht, krass, ich sehe das völlig anders und habe das auch gar nicht so als so wichtig empfunden. Also ganz viele Leute haben das also ganz unterschiedlich aufgefasst, und deswegen können wir uns vielleicht einfach mal fragen, was sind denn so Overall-Themen, so, die sich über die ganze Staffel quasi dann jetzt gespannt haben? Also was ist denn da eigentlich das Entscheidende gewesen?
Es gibt kein übergreifendes Thema für mich. Es gibt die, meine Wahrnehmung war, Alien Earth wechselt immer sehr stark den Fokus auf das, was es, was die Serie gerade interessiert. Ich war regelrecht überrascht von einigen, sag ich mal, dramaturgischen, erzählerischen Entscheidungen, gerade so in den ersten 4, 5 Folgen, wo ich dachte, ach, das interessiert jetzt, ach, dahin gehen die jetzt. Also einige Sachen habe ich nicht so überrascht, möchte ich sagen. Ich fand zum Beispiel die 5. Folge mit dieser, die ja so ein komplette Flashback-Episode war, auf die Ereignisse an Bord der Maginot, und die einzige wirklich neue Erkenntnis war, dass eben Boy Cavalier quasi den Absturz orchestriert hat. Also zwar eben war das eben alles erwartbar insofern, dass ich gedacht habe, schon am Anfang von Folge 1, als wir kurz das Raumschiff sehen, dachte ich, das Set haben die nicht im Leben gebaut, um das irgendwie nur ein einziges Mal zu verwenden für eine Minute. Also da kriegen wir noch ein komplettes Flashback-Ding, und so kam es dann eben auch. Aber davon abgesehen gab es eben ganz viele Episoden, in denen dann plötzlich so der Fokus gewechselt wurde auf Dinge, von denen ich dachte, eigentlich sind die doch abgehakt und eigentlich scheinen sie sich doch gar nicht dafür zu interessieren, um das aufzugreifen, was du gerade sagtest, diese ganze, wer hat hier die wirtschaftliche, politische, finanzielle Vorherrschaft von Seiten der Konzerne auf der Welt? Ich hatte nicht das Gefühl, dass das besonders im Fokus des Interesses von Noah Hawley und seiner Co-Autoren lag. Und dann wiederum gab es ganz viele Momente, wie zum Beispiel dieses Boardroom-Meeting zwischen
das ist nämlich auch das.
Der Yutanina, das war noch nicht bei der Big Five, war ja nur Boy Cavalier, also Prodigy und Yutani, also Mrs. Yutani in 8. Generation, wie auch immer das ist, also eine der Yutani-Nachkommen, wie auch immer. Und dafür hat sich die Serie sich sehr viel Zeit genommen, nur um dann eigentlich das nie wieder aufzugreifen, bis Folge kurz vor Schluss, als dann hier Morrow, der Android, ich möchte nicht durcheinander kommen, von Miss Yutani auf die Insel geschickt wird, um den Xenomorphen einzufangen. So. Aber wiederum auch da eigentlich nicht weiterentwickelt, dieses ganze Thema hier wirtschaftliche Vorherrschaft noch und nöcher, sondern eigentlich nur als Anlass für eine Actionsequenz.
Es spielt tatsächlich für mich insofern, also es spielt an dem Punkt eine Rolle, in dem die, wie nenne ich sie denn jetzt eigentlich, die verlorenen Kinder? Also in dem die Truppe der Jugendlichen,
die Hybriden,
in dem sie aufgebaut werden als ein weiterer Machtpol innerhalb dieser 5, beziehungsweise ich finde, das wird sehr schön deutlich am Ende der Folge, wo auch das Board-Meeting drin war. Ich glaube, das müsste die Folge gewesen sein. Mhm. Da endet das Ganze ja mit einem Song, wo als letztes die Kamera so auf diese Truppe geht.
Ja.
Und dann kommt irgendwie ein Song, wo es heißt, so ein Punk-Song, einer gegen 5.
Aha.
Und dann dachte ich mir so, okay, also hier wird im Grunde diese Truppe dann etabliert als was Neues. Das ist ja auch das, womit im Grunde die Serie dann endet.
Ja.
Und jetzt sind sie ein weiterer Machtfaktor, der sich eben nicht mehr ausgrenzen lässt oder den man ignorieren kann.
Mhm.
Das heißt, jetzt haben wir erstmal aktuell noch 5-1, aber vielleicht wird ja dann dieser neue Machtfaktor, der sich jetzt etabliert hat, irgendwann mal auch Teil der 5. Also vielleicht ist es dann irgendwann mal The Big Six oder so.
Mhm.
Aber in dem Zusammenhang spielt es eine Rolle, finde ich. Ansonsten wird es wenig beleuchtet. Außer, dass man eben mitbekommt, alles ist korrupt und alles ist irgendwie beherrscht von Geld und Manipulation ohne Ende eben. Also so politisches Ränke- und Intrigenspiel.
Ja.
Aber wichtig ist es wirklich nur in Bezug auf die Truppe der Jugendlichen.
Es ist eben auch nur bedingt interessant, zumindest für Menschen wie jetzt mich und viele Millionen anderen da draußen, die eben das Alien-Lore relativ gut kennen und eben wissen, ja, dass in den anderen Alien-Filmen, die ja überwiegend später angesiedelt sind, bis auf die beiden Ridley Scott-Prequels, dass eben außer Weyland-Yutani kein anderer Konzern mehr dort in der Welt eine Rolle zu spielen scheint. Und dass auch Hybriden in der Welt der später angesiedelten Filme keine Rolle zu spielen scheinen, also Wendy und Co. Da gibt es eben nur noch Androiden, zumindest sehen wir nur noch Androiden. Cyborgs sehen wir da, glaube ich, auch nicht. Also Androiden wie Kirsch, dem mit den hellen Haaren, mit den platinblonden Haaren. Und dadurch stellen sich eben auch solche Fragen, also sie stellen sich schon, man kann die stellen unter kompletten Ausblenden der Kenntnis der anderen Filme. Aber wir, also die geübte Zuschauer und Zuschauerinnen wissen eben, ja, das ist eh klar, worauf es hinausläuft. Also letztendlich wissen wir, dass Prodigy und Boy Cavalier wahrscheinlich scheitern werden. Oder zumindest, wenn sie nicht alle sterben und zerstört werden, zumindest in der Welt der späteren Filme, später angesiedelten Filme, keine Rolle mehr spielen.
Ja, aber das ist die Frage. Also ich meine, gut, wir wissen es, weil wir ja dann die Alien-Filme kennen. Aber die Frage ist natürlich auch, scheitern sie denn wirklich? Weil Boy Cavalier und seine Corporation scheitern.
Ja.
Aber die Truppe der Jugendlichen, die gibt es ja weiterhin.
Ja, vielleicht irgendwo, genau.
Ja, also genau. Und hier, also nur der Kopf der Schlange hat sich quasi geändert, weißt du?
Mhm.
Also es ist ja die gleiche Corporation, für die stehen. Also es ist halt nicht Boy Cavalier, der jetzt am Hebel sitzt, sondern jetzt sind es eben die Jugendlichen selber, die über sich selber bestimmen. Aber sie repräsentieren natürlich immer noch eben, diese Synth-Hybrid-Neuerung sozusagen. Also, und das lässt sich ja auch immer noch verkaufen.
Okay.
Also ich weiß halt nicht, ob die so weit korrumpiert jetzt sind, dass sie sich einfach nur also ich meine, gut, Boy Cavalier ist ja noch am Leben, aber es ist so ein bisschen so, der König ist tot, es lebe der König oder die Queen in dem Fall.
Ja.
Also weißt du, so irgendwie, ob sich das dahin entwickelt vielleicht. Das war so mein Gedanke.
Ich bin jetzt mal ganz böse, vielleicht auch unfair und dann mögen Leute gerne aufschreien, die uns zuhören. Dieser ganze Alien-Kosmos, so wie wir ihn kennen aus über 40 Jahren Filmgeschichte, ist nicht dafür gemacht, um diese Geschichte zu erzählen, die ich glaube Noah Hawley hier in Teilen erzählen will. Da gab es bisher eben nur The One Corporation in allen bisherigen Filmen. Das war Weyland oder Yutani oder Weyland-Yutani. So, und jetzt will Noah Hawley den ganzen Kosmos eben größer machen und habe quasi hier so diesen Wettbewerb, in dem Großkonzerne miteinander stehen, aufmachen, so ein bisschen analog zu unserer Jetztzeit. Da sind dann eben Meta und Google und OpenAI und alle kämpfen um die digitale Vorherrschaft und so weiter und so fort. Und ich verstehe den Ehrgeiz oder das Interesse. Ich glaube einfach, es ist halbherzig umgesetzt, weil dann musst du mir auch, also muss Hawley mir, und ich glaube, so geht es vielleicht auch einigen anderen, wer weiß, auch nachvollziehbar machen, womit verdienen die eigentlich ihr Geld, wie funktionieren die eigentlich. Mir reicht es nicht persönlich zu sagen, hier ist ein 30-jähriger Schauspieler, der spielt einen 30-jährigen Tech-Billionär und du gibst mir kein Gefühl dafür, also du Serie, wie der überhaupt zu seinem Geld gekommen ist, was diese Firma eigentlich macht, wie funktioniert das eigentlich? Also die Zukunft, in der das angesiedelt ist, ist ja immer noch nah genug an uns dran, dass du mir irgendwie an irgendeiner Stelle mal sagen musst, ja, der Typ ist so groß geworden, weil er erfolgreich Staubsauger verkauft. Oder was? Gib mir irgendeinen Grund. Stattdessen hockt er da mit gefühlt 3 Mitarbeitenden auf so einer Insel. Er erwähnt in jeder Folge mindestens einmal, wie unfassbar reich und mächtig er ist. Aber ganz ehrlich, der hockt dort auf einer Insel, wo Leute in Schutzanzügen Schimmel von den Decken kratzen und spielt da mit seinen Hybriden und seinen Alien-Kreaturen, die er da gekapert hat. Und sagt, alle möglichen Menschen arbeiten für mich, aber eigentlich sieht man immer nur dieselben 5 Soldaten, die da rumlaufen, nämlich die Frau mit den roten Haaren. Und also das ist, die Welt ist unglaublich klein, in der wir uns da bewegen. Hm. Und ich fand das überhaupt nicht überzeugend. Deswegen jedes Mal, wenn es so an dieses ganze Konzerngelaber ging, dachte ich, ja, bloß weil ihr ständig mit Wörtern wie Milliarden und Billionen um euch schmeißt und ihr habt dieses Boardroom-Meeting haben und er da seine Konkurrentin da anstachelt mit, du zahlst mir 20 Milliarden und sie sagt dann, ja, nein, 15 und er dann 25. Glaube ich dir einfach nicht, liebe okay, fiktive Figur, dass du an der Spitze dieses Konzerns sitzt.
Okay, also für mich hat das funktioniert. Ich habe es nicht großartig hinterfragt.
Entschuldigung, Rant vorbei. Ich fand es einfach scheiße geschrieben.
Nee, das ist völlig legitim. Das hast ja auch völlig
schlechtes
recht. World-Building, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe das einfach hingenommen und akzeptiert und gedacht, ja gut, ist halt ein, weißt du, so ein Mensch halt, der halt irgendwie, also so ein typischer reicher Arsch halt. So, das war so mein Gedanke und mehr habe ich mir da auch keine Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, aber wenn es ein Sam A.
War ich dazu simpel.
Ja, aber wenn es ein Sam A. Altman ist oder ein Mark Zuckerberg oder nicht Elon Musk, weil Elon Musk ist alt, aber sagen wir mal so, ist einer von diesen jungen Tech-Milliardären, zu denen das ja offensichtlich auch so seine Figur so analog konstruiert ist, dann die haben doch alle Geld gemacht mit irgendwas, die haben irgendwas auf dem Kasten und Boy Cavalli gibt mir an keiner Stelle irgendwie das Gefühl, dass er wahnsinnig kompetent ist. Und am Ende erfahren wir nur, dass er im Grunde einfach eigentlich so ein Emporkömmling ist, der seinen Vater umgebracht hat und sich dann selber eine Vaterfigur gebaut hat, nämlich einen Androiden. Also es ist so, ich weiß nicht.
Aber es hatte natürlich schon fast, durch diesen Reveal, finde ich, hatte das schon fast so römische Verhältnisse.
Ja.
Also deswegen, ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil das natürlich aber auch genau das aussagt, was du gesagt hast, nämlich, dass der einfach gar nichts kann. Und der war einfach nur, ich weiß nicht, grausam genug oder rücksichtslos genug oder fies genug. Also der hat einfach keine, also der hat das nicht wegen seinen Skills gemacht, weißt du?
Ja,
diese Karriere, diese Millionen. Also das bestätigt ja eigentlich nur das, was du als Eindruck die ganze Zeit schon hattest. Deswegen fand ich das als Move, als Erklärung am Ende eigentlich ziemlich gut.
Okay. Ich glaube, mein Blick darauf ist einfach ein bisschen anderer. So wenig ich die gerade von mir erwähnten Tech-Bros-Dudes mag, so wenig zweifle ich auch an deren Kompetenz und Geschäftssinn. Und bei Boy Cavalli habe ich eben niemals das Gefühl, dass der überhaupt nur in der Lage ist, sich mehr als die Schuhe zu schnüren. Aber
ja,
gut.
Okay.
Sorry, ja, das ist egal. So. Ist nicht egal, aber ich will damit eigentlich nur sagen, immer wenn es um diese größeren Fragen ging von wegen, geben wir Tech-Konzernen zu viel Macht über uns? Und ich glaube, das ist schon so Fragen, die Serie auch hier unterstellt, fand ich immer sehr uninteressant, weil für mich das nicht nachvollziehbar dargestellt war, dass dieser Tech-Konzern, so wie er hier porträtiert ist, jemals über mich irgendwie eine Macht ausüben könnte.
Ja, aber vielleicht ist das ja auch die Aussage, dass das, oder ich habe halt das Gefühl gehabt, mit dieser Einsicht in diese Corporation, denn haben wir genauso, also es ist ja auch ein ziemliches zwiegespaltenes Verhältnis, was uns da präsentiert wird und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber vielleicht sollte genau das uns gezeigt werden, dass eben das eigentlich total lächerlich ist und das überhaupt nicht man ernst nehmen kann. Auf der anderen Seite, das ist genau dieses Zwiegespaltene, das sich durch die ganze Serie zieht. Wir haben halt hier den Head of the Corporation, also diesen Boy Cavalier, der überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, aber die Resultate, die er erzielt, die sind ja doch durchaus ernst zu nehmen. Also da ist es ja schon eine Technologie, die er da entwickelt hat, die komplett neu und wirklich bahnbrechend ist. Mhm. Und also da, das läuft immer dann so zweigleisig. Also du hast dann sozusagen das Haupt, das halt irgendwie überhaupt nicht ernst zu nehmen ist und völlig irre, aber das um sich herum natürlich ein Netz geschaffen hat von Leuten, die kompetent sind, zumindest gehen wir jetzt davon aus, und deswegen erzielt er Resultate. Also das heißt, irgendwas macht er ja dann doch schon richtig in seiner Art, da zu leiten. Also, weißt du, das ist so dieses, ich bin da so hin und her gerissen, weil normalerweise wäre ich völlig bei dir und würde sagen, es ist nicht ernst zu nehmen, aber du hast ja trotzdem Resultate und das sind Resultate, die sind durchaus gefährlich auch. Also das sind ja jetzt diese verlorene Kinder, die wir da haben, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Hybriden oder so, die da so rumstehen, sondern die sind ja wirklich auch gefährlich, die sind stark und ja, Supersoldaten und so weiter.
Aber offensichtlich auch nicht kontrollierbar. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist das reizvoll. Ich fand auch, hätte viel zu schimpfen, wenn wir jetzt darüber im Detail reden würden. Ich weiß nicht, ob wir es noch tun, über die allerletzte Folge, weil ich denke, die macht viele Fässer auf und schließt die wenigsten davon und endet im Grunde mit einem Cliffhanger für eine Serie, deren zweite Staffel noch nicht mal bestätigt ist und gibt sich überhaupt nicht im geringsten die Mühe, irgendwie sowas wie ein befriedigendes Ende zu finden. Aber sei es drum. Was ich wiederum gut fand, war, dass Boy Cavaliers These, nämlich, dass man aufbegehren müsse gegen die Älteren und die älteren Generation, eher darin bestätigt sieht, in den von ihm geschaffenen Hybriden und im Grunde das für ihn so ein Proof of Concept ist. Und dachte, ja, okay, das ist so die eine Sache, von der ich sagen muss, ja, liebe Serie, das hast du irgendwie gut zu einem vernünftigen Ende für mich gebracht. Erklärt aber für mich immer noch lange nicht, woher dieser komplett bescheuerte Gedanke kommt, bei aller Formbarkeit hin und her, kindliche Gemüter, Seelen, wie auch immer, in erwachsene Körper, die übermenschliche Kräfte haben, einzupflanzen und zu glauben, man könne die irgendwie kontrollieren. Weil es zeigt sich ja ganz, ganz früh in der Serie auch, dass Wendy vor allem komplett übermenschliche Kräfte zu haben scheint. Und zwar jetzt nicht nur körperlich, sondern auch jegliche Technik kontrollieren kann. Von Überwachungskameras bis hin zu den Zellen hier, in denen die Aliens eingeschlossen sind. Also die kann ja alles.
Apropos Loch in der Geschichte und so. Ja, also warum? Wieso? Also warum hat sie diese Allmacht? Und nur weil wir sie ihr gegeben haben, können wir diese Story erzählen, die wir überhaupt erzählen. Und ja.
Das hat zu Beginn einmal so nebenbei erwähnt, sie haben ihr genau die Möglichkeit gegeben, damit sie über CCTV-Kameras, also Überwachungskameras quasi so das Schicksal ihres Bruders begleiten kann.
Ich dachte, das haben sie ihr nicht gegeben, sondern das hat sie sich selber, hat sie sich das nicht selbst geholt? Nein,
stimmt.
Haben sie ihr gegeben.
Ja,
ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
So oder so, sie haben nicht interveniert, genau. Es kann auch sein, dass sie sich selber beigebracht hat und sie einfach gesagt haben, okay, wir lassen sie mal machen, ja. Stimmt, es wird auch einmal gefragt, ich glaube sogar vom Boy Cavalier selber, warum kann sie das? Und dann sagen sie, ja, wir wissen nicht, wie sie darauf kam, okay. Und dann sagt er im Grunde sowas
wie,
lass sie mal
machen. Es kann aber sein, dass sie ihr vielleicht Access gegeben haben, aber die Tatsache, dass sie dann da interagieren kann mit der Technik, das ist, glaube ich, das, was sie überrascht hat. Genau, ich glaube, irgendwie sowas gewesen, ja.
Und Überraschung, sie nutzt es dann eben später gegen ihre Schöpfer.
Naja, gut.
Ja. Okay, das war jetzt wenig überraschend. Grundsätzlich, ich finde es schwierig, einen Ansatz zu finden, weil ich will auch nicht übermäßig negativ klingen, weil es gab Momente, die mich wirklich gefreut haben an der Serie. Die visuellen Effekte sind toll hier und da. Ich fand diese ganze Flashback-Retro-Episode ganz hübsch. Ich habe mich in dem Moment, als sie lief, also an Bord der Maginot und wir sehen die ganze Crew und deren Schicksal, natürlich auch darüber gefreut, über die Schauspieler, die man da teilweise sieht. Also einige auch bekannte Gesichter, die ich einfach gerne mag. Und überhaupt Alien quasi so rekreiert zu sehen, also in alten Ridley Scott-Filmen, das hat mir Spaß gemacht. Als sie lief, dachte ich mir, ja, aber eigentlich schon komisch, die haben ja nur 8 Folgen, jetzt halten die quasi so die Hauptstory an, um diese Story zu erzählen, die eigentlich schon gar nicht keine Relevanz mehr hat. Aber rückblickend ist es für mich immer noch so mein Serienhighlight. Und wie gesagt, das fand ich gut. Und es gibt einiges andere, was ich auch gut fand. Zum Beispiel auch das Schaf.
Tatsächlich muss ich dir sagen, dass ich die Folge auch mit am besten fand. Und da frage ich mich, ob das war eigentlich die Folge, von der, so wie ich die ganze Serie erwartet hätte, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich nur eine Wiederholung von Alien gewesen, ja, aber ich habe mehr davon erwartet. Tatsächlich, die Folge war auch einfach spannend. Also man hat halt irgendwie mitgefiebert, du hattest klassische Jagden durchs Schiff und es wurde natürlich ein bisschen genauer erklärt, was wir am Anfang sehen, weil wir sind ja doch am Anfang direkt kalt in die Story reingeschmissen worden, was ich eigentlich einen guten Start finde. Also ich finde es super, wenn nicht zu viel vorher erzählt wird. Ich meine, wir hatten die Texttafeln, okay, Klassiker, aber dann ging es ja auch direkt los. Du hast aber recht, eigentlich hätte man sich diese Folge wirklich sparen können. Die Frage ist, es gab natürlich einen massiven Mehrwert für, ich glaube, diese Folge ist immer nur, ich sage immer, ich weiß den Namen nicht mehr und du sagst immer, es war der und der. Es gab einen massiven Mehrwert für
Morrow?
Ja, danke, ja. Genau. Genau, aber sonst, ja.
Ich mag Morrow, ich mag die Figur, ich mag auch den Schauspieler, der ihn spielt. Babu Cisse heißt der, ein britischer Schauspieler. Überhaupt, weil er doch einer, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, obwohl er einen Cyborg spielt, derjenige ist, der noch am ehesten sowas hat wie Menschlichkeit. Das fehlt ihm einfach hier und da in der Serie. Alle waren entweder sehr von ihrem Interessen getrieben, handelten immer nur zum eigenen Vorteil und oder waren sowieso künstliche Wesen, die gar nicht so menschliche Emotionen zeigen, in dem Sinne, wie wir sie verstehen. Und er war einer der wenigen, bei denen ich wirklich dachte, okay, da verstehe ich auch, Enttäuschung, Trauer, Verbitterung, krankhaften Ehrgeiz. Ich sehe, was der fühlt und ich sehe es im Schauspiel, im Gesicht dieses Schauspielers. Ich mochte die Figur. Also konzeptionell war die für mich schon ganz, ganz weit vorne.
Die war super, ja.
Eben auch reizvoll als Kreatur, sagen wir mal, so die sich schwer tut damit in dieser Gemengelage, diesem Kampf zwischen Androiden und Hybriden. Und er sah so als Mittelding, als Mensch mit einfach einem super kraftvollen Arm. Ja. Oh, wir springen weiter so ein bisschen.
Ja, aber das Problem ist eben, wir springen, weil die Serie auch so springt. Also ich finde das wirklich schwierig, da so einen stringenten Punkt irgendwie rauszuholen aus der Geschichte. Ich meine, was das Ganze vielleicht so ein bisschen noch zusammengehalten hat, grundsätzlich über alle Folgen hinweg, war dieser Story-Arc oder der Vergleich mit Peter Pan und den verlorenen Kindern und Wendy. Da habe ich mich zwischendurch aber auch irgendwie gefragt, also das ging nicht immer auf mit den Vergleichen. Das fing schon damit an, dass hier ja dann quasi Boy Cavalier als Peter Pan eingestuft wurde und das war er ja nicht. Peter Pan ist ja jemand, der nicht erwachsen werden will. Und Boy Cavalier war meines Erachtens nach niemand, der nicht erwachsen werden wollte. Also ich fand das alles irgendwie schief.
Es ist alles schief, vor allem weil ja die Hybriden auch quasi so Zieheltern, also quasi Eltern zur Seite gestellt bekommen, die aber auch für mich nicht funktioniert haben. Also nichts gegen die Kompetenz der Schauspieler, die hier Dame Sylvia und Arthur Sylvia, dieses Ehepaar spielen, dieses Wissenschaftler-Ehepaar, die Schauspieler sind Essie Davis, die toll ist im Babadook. Und er heißt David Ristall, der Schauspieler. Die machen beide einen guten Job, aber erstmal haben die null Chemie. Also ich weiß nicht.
Als Ehepaar, genau. Ich wusste gar nicht, dass sie verheiratet sind, bis ich glaube jetzt Folge 7 oder so, wo dann erzählt wird, und dein Ehemann ist gefeuert. Ich so, Moment mal, ihr Ehemann?
Ja, absolut richtig. Ich glaube, bei mir hat es so bis Folge 4 oder 6 gedauert, aber tatsächlich auch unwesentlich kürzer. Ich dachte so, aha, okay. Interessant, ja. Warum nicht? Aber wäre auch nett, wenn ihr mal irgendwie was Freundliches zueinander sagt. Und
oder
das zieht
euch
sich
vielleicht
auch,
mal küsst oder so.
Ja, das zieht sich auch durch bis zum bitteren Ende. Also in dem Moment, selbst in dem sich quasi ihre Allianzen teilen und er eben sagt, das mache ich nicht, das ist menschlich wie wissenschaftlich unlauter und ich verweigere mich dem und er wird dann eben gefeuert und seine Frau sagt eben kurz zuvor noch, nee, ich mache das hier. Ich lösche das Gedächtnis hier von Nips, so heißt die Hybride.
Ja.
Es gibt kein Wort des Abschieds, es gibt kein, oh schade, oh Liebling, jetzt müssen wir uns trennen. Hier enden unsere gemeinsamen Wege. Es ist so, okay.
Jetzt ist er weg, ja genau.
Und in der nächsten Szene sehen wir schon, wie er seine Sachen packt und sagt irgendwie morgen, irgendwie heute Abend legt die Fähre ab. Und ich dachte mir,
ja, man sieht ja dann später, dass sie dann da in ihrem Sessel sitzt und irgendwie ganz traurig auf die Fotos schaut. Also ein bisschen wird ihr dann ja schon gesagt, okay, gut, sie ist ja traurig, dass er geht. Aber ich weiß immer so nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dafür wissen wir halt über diese zwei Personen zu wenig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, die waren zwar offensichtlich verheiratet und ein Paar, aber die sind da ja jahrelang quasi allein auf dieser Insel gewesen. Vielleicht war das auch so ein bisschen so, naja, also man ist dann aufeinander zurückgefallen, weil es war ja sonst keiner da. Also es fühlt sich so ein bisschen so an, weißt du? So ein bisschen so eine Mischung aus Zweckgemeinschaft und wir haben uns dann halt verliebt irgendwie oder denken, wir haben uns verliebt. Aber ja, das war alles sehr strange.
Ich glaube, Noah Hawley jetzt auch so mit Rückblick auf sein Schaffen und so gerne ich Fargo in einzelnen Staffeln mag. Wie gesagt, ich hatte viel Spaß in der zweiten und fünften Fargo-Staffel. Ich glaube, der hat einfach keine Ahnung davon, wie Menschen so sind. Ich glaube, der ist selber so eine Art Cyborg. Also der, kein Cyborg, ein Android. Es ist verrückt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich habe hier keine echten zwischenmenschlichen Bindungen wiedererkannt. Ich war fast für diese Momente, die so ein bisschen sentimental und kitschig wurden, fast schon dankbar zwischen Joe Hermit und Wendy, seiner Schwester. Oder als sie an diesen Friedhof kommen, fast schon dankbar dafür. Weil ich dachte, okay, endlich mal ein bisschen Menschlichkeit.
Aber das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also die eine Beziehung, die ja eigentlich so als emotional und bindend dargestellt wird, ist ja eigentlich hier zwischen Joe und seiner Schwester, beziehungsweise dann ja aber auch immer die ständige Frage, die Joe sich dann stellt, wie menschlich ist seine Schwester noch, also ist es überhaupt noch seine Schwester? Aber das war ja eigentlich aber er hat ja daran festgehalten offensichtlich, weißt du, also er hat ja zu ihr gestanden bis zum bitteren Ende und es wurde ja dann aber trotzdem die ganze Zeit separiert zwischen die und wir, also er war eben nicht ein Teil von ihnen, weil er ist eben ein Mensch, aber beziehungsweise er hat ja jetzt diese künstliche Lunge gekriegt noch und ist ja nicht mal komplett Mensch. Also ich weiß, es war so ein bisschen so, ja. Aber auch die Beziehung war irgendwie kompliziert, ist noch das Geringste, was man vielleicht dazu sagen kann.
Er ist auf dieser Insel, weil er eben auch im Dienste steht von der Prodigy Corporation, die Boy Cavalier gehört. Und das ist ja so seine Argumentation, warum er dann eben auch da bleiben muss. Und überhaupt diese Lunge, die kaputte, die sie austauschen mussten, die war so teuer.
Ja, aber auch die Drohung halt, dass er nie mehr seine Schwester sehen wird. Das ist ja sowieso dieses Manipulieren und Drohen die ganze Zeit. Das zieht sich ja durch. Und ich habe dann zwischendurch da auch so gesessen, wie man das öfter mal bei so Serien macht und sich denkt, Mensch Leute, ihr müsstet einfach nur mal miteinander reden und zwar offen und ehrlich und dann könnte man so viel aus der Welt schaffen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sowohl er manipuliert und bedroht wird mit dem Leben seiner Schwester, aber auch sie manipuliert und bedroht wird mit dem Leben ihres Bruders. Ja. Also wenn die beiden einfach mal miteinander geredet hätten, ja, so, aber das passt dann, finde ich, wieder zu der Zuordnung, dass es halt eigentlich noch Kinder sind, weil die halt nicht wissen, wie man sich wie Erwachsene miteinander unterhält. Hm.
Ich stelle mir die Situation, ich kann mich natürlich eher in Joe reinversetzen, weil er rein altersmäßig näher dran ist an mir, aber ich stelle mir das auch unendlich frustrierend vor, diese Situation seiner Schwester, von der man, sagen wir mal so, sich so, also da gab es schon Brüche in der gemeinsamen Vergangenheit und da begegnet man ihr wieder und plötzlich ist sie in einem Körper, der genauso alt ist wie deiner, aber sie ist ja eben offensichtlich 15 oder mehr Jahre jünger als er und man versucht dann irgendwie auf so einer intellektuell zumindest auf einer Ebene zusammenzufinden, stelle ich mir echt sehr schwierig vor. Und ich muss ja auch sagen, bei Wendy, vielleicht habe ich es aber auch einfach nicht verstanden, gibt sich nach meinem Dafürhalten die Serie auch gar nicht so viel Mühe herauszuarbeiten, dass sie eben wirklich ein 13-jähriges Mädchen ist. Bei den anderen Hybriden, also durch deren Schauspiel und wie sie sich dann eben umarmen und kichern und blödsinnige Sachen machen. Und selbst hier der eine, der dann am Ende dann noch neben Wendy steht und, oh, ist ja cool, was du da machst. Ja, ja. Also da bleibt eben bis zum bitteren Ende klar, oh, das sind Kinder. Und bei Wendy habe ich eben ganz schnell verliere ich das Bewusstsein dafür, dass sie eben auch noch ein Kind ist.
Absolut, das war nämlich auch das, was mich gestört hat. Wendy wird immer so als perfekte Allround-Soldatenmaschine irgendwie gezeigt. Und genau, und eben nicht, also man vergisst, dass da irgendwie ein Kind drin steckt. Und sehr schön fand ich die Szene, muss ich dir ganz ehrlich sagen, diese kurze Szene von Sylvies Ehemann, der als diese, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so zwischen dem Abfallen des Aliens von seinem Kopf und dem Schlüpfen des Aliens aus ihm heraus, wo er ja zu den Kindern gesagt hat, dass sie nicht lügen können, dass er ihnen ansieht, dass sie lügen und dass sie noch nicht gelernt haben, quasi gut zu lügen und auch überhaupt mit Problemen umzugehen und dass sie das aber schaffen werden, gemeinsam das irgendwie anzugehen und zu besprechen und zu lösen. Mhm. Und dann hat er ja beiden jeweils die Hand hingehalten und dann haben beide jeweils die Hand rechts und links von ihm genommen und sind quasi an der Hand gelaufen, was übrigens auch von 12-Jährigen natürlich so auch nicht, wird auch ein 12-Jähriger so nicht machen, aber die Situation irgendwie, es war so, also da hat man wieder diese Schere im Kopf gehabt zwischen, was haben wir hier eigentlich für Charaktere und was sehen wir da auf dem Schirm. Aber das fand ich zum Beispiel auch, das fand ich eine super Szene, weil es einfach nochmal so ganz deutlich gemacht hat, dass die halt einfach irgendwie super überfordert sind und gar nicht wissen, was sie irgendwie machen sollen und einfach einen Erwachsenen brauchen, der ihnen die Verantwortung abnimmt.
Oder in dem Fall halt
Wendy, weil die ja dann quasi so eine Art Ersatzerwachsener dann halt wird. Aber bei Wendy, du hast schon recht, und das ist auch echt für mich ein Problem mit dieser Figur. Die ist halt einfach irgendwie gleich sofort perfekt.
Man hat das Klassische, ich meine, das ist jetzt so eine Figurenkonstellation, die ist jetzt auch nicht neu und die gab es mit Sicherheit auch vor The Matrix. Aber ich glaube, so sprichwörtlich hat sich das etabliert seit 99, seit The Matrix, so ein bisschen als das Neo-Problem. Du hast jemanden, der ist allmächtig im Grunde. Du hast The Chosen One, der Auserwählte. Und da werden ja sogar Witze drüber gemacht. Ich glaube, in der früheren Folge wird über Wendys Figur oder zu Wendy, glaube ich, sogar gesagt, hier, du bist nicht die Prima Inter Pares, also die Erste unter Gleichen. Du bist ja nicht die Auserwählte. Wir sind alle gleich. Wir sind alle wie du. Aber die Serie gibt uns immer doch das Gefühl, dass sie eben besonders ist. Und so ist es dann eben auch am Ende. Sie ist allmächtig, sie kann alles steuern, sie ist komplett overpowered. Sie ist eben jemand, die hat übermenschliche Kräfte. Die ist körperlich unglaublich stark und die kann die komplette Überwachungstechnik und alle Computer kontrollieren.
Ja, und hat ja den Alien als Haustier, der dann schnell alles umbringen kann. Diese Storyline, oh mein Gott.
Vielleicht ist das auch sehr aussagekräftig, dass wir über die Zerfahrenheit innerlich der Serie, dass wir jetzt schon eine Stunde hierüber reden und, glaube ich, über die Aliens noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, also wir sind selber so zerfahren, aber es ist dann auch schwierig, ich habe es ja schon gesagt, darüber zu reden, ohne dass man selber sich dann so verzettelt, weil eben es so viele Handlungsstränge gab, so viele Motive, die sich durchgezogen haben, die teilweise zu Ende gebracht worden sind, teilweise eben nicht. Und deswegen war mein Gedanke vorhin eben auch, dass wir uns einfach mal über Gedanken machen darüber, welche Thematiken sich sozusagen durch die Serie ziehen. Und das sind eben genau diese Thematiken. Und ja, Alien, genau. Also Alien Earth. Warum heißt das Ding Alien Earth? Weil, also so habe ich es zumindest verstanden, ja, die Aliens auf der Erde abstürzen. Also dann haben wir plötzlich Alien auf Earth. So. Also das war so mein, oder? Oder habe ich irgendwelche tieferen Interpretationsebenen irgendwie vergessen?
Nein, das ist schon richtig. Ich glaube, das ist auch so der, das ist der Hook für das Publikum, das gemutmaßte, mit dem man die Serie auch eben gut verkauft. Das ist ja auch eine Idee, mit der die Alien-Filmreihe liebäugelt seit dem Teil 4, seit Resurrection, von wegen, was ist denn, wenn die Aliens auf die Erde kommen und dort mutmaßlich alles überrennen? Und das finde ich ja ganz gut, dass sie hier nicht die naheliegende Erwartungshaltung erfüllt haben. Wie gesagt, meine wäre es gewesen, genau, wir am Ende haben wir eine Serie mit großen Kriegsmaschinen, die eben gegen Aliens kämpfen, Avatar-mäßig. Und das ist zum Glück nicht passiert. Ich glaube, das wäre auch einfach budgetär unmöglich gewesen bei meiner TV-Serie. Aber nun gut, sondern macht eben was Interessanteres, man führt hier eben neue Aliens ein. Das finde ich einerseits cool, weil so haben wir eben zum Beispiel hier das Tentakelauge, diesen und die Fliege und diesen Flatschen an der Wand oder dieses Ding, was von der Decke hängt.
Ich habe mich auch gefragt, wie viel davon Zitate von anderen Horrorfilmen waren. Also zumindest die Fliege und so, aber ja.
Ja, mit Sicherheit. Und übrigens auch hier so ein Ding, was in jedem zweiten Alien-Film, wenn nicht gar in jedem Alien-Film, ist dieses Wissenschaftlerverhalten sich besonders blöd. Also dieses dem da hier die Fliegen da aus dem, in dieser Flashback-Episode aus dem Körper schneiden wollen oder nicht mal Atemmasken, also irgendwie Schutzmasken aufsetzen. Und da dachte ich mir auch so,
ja, das ist, also wir hatten einiges dabei, wo ich so gedacht habe, okay.
Aber ich finde cool, dass sie eben Aliens auf die Erde bringen, also verschiedene, dass sie eben nicht sagen, okay, lass die Erde von Xenomorphen, also unserem quasi Hauptalien, überrennen, sondern wir führen eben neue Alienarten ein. Das ist aber leider zu Ungunsten des Kernaliens, möchte ich mal sagen, des Xenomorphen, der zwar immer noch eine Rolle spielt, aber eben hier, ich finde, nicht mehr besonders bedrohlich ist, und das ist schade. Und ich weiß auch nicht, ob ich so cool finde, dass er anscheinend jetzt von Wendy komplett domestiziert wurde mit.
Ja, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob der so komplett domestiziert tatsächlich ist. Also ich glaube, da steckt immer noch ein wildes Tier drin. Ich frage mich eher, man hat ja am Ende dann gesehen, dass neben dem großen Alien dann ja noch dieses kleine Alien dabei war, das sich ja dann, das da ursprünglich ja aus dem Wissenschaftler rausgeschlüpft ist, dass da über die Insel irgendwie gehopst ist und dann war es aber plötzlich irgendwie, das habe ich auch nicht richtig verstanden, dann erst wurde es gefangen mit einem Netz. Von wem?
Das ging sehr, sehr schnell.
War es plötzlich neben dem großen Alien, also das große Alien hat dann das kleine befreit oder was? Das wurde uns irgendwie gar nicht gezeigt, plötzlich war es halt einfach da. Und ich so, hä? Oder war das kleine Alien, das wir gesehen haben bei dem großen Alien, das Alien aus dem Labor, das der
Wendy hat die ja freigelassen. Kirsch.
Ja, genau, war es vielleicht das Alien. Na, also egal, welches Alien es auch immer war, es war plötzlich auch da. Und ich dachte so, okay, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das große Alien wird vielleicht noch hören auf Wendy, aber das kleine dann nicht mehr. Weil das kleine ist ja nicht, also was wir ja gesehen haben, ist ja, dass es geprägt wurde auf Wendy. Sozusagen so wie Entenküken geprägt werden, so auf ihre Mütter oder so. Also so habe ich es verstanden. Und
Das ist anscheinend jetzt so eine neue, ich weiß noch nicht, ob hochoffiziell, aber eine neue Regel innerhalb des Alien-Film- und Serienkosmos, die ja Cienor Hawley etabliert hat, von der ich noch nicht weiß, ob ich das so cool finde.
Also ich habe tatsächlich hier sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen im Fandom gehört. Ganz viele haben gesagt, sie hassen es absolut und komplett und total, dass sie jetzt so ein, dass wir jetzt hier so ein, wie sagt man, gezähmtes oder halb gezähmtes Alien haben, das irgendwie auf Wort gehorcht und springt, wenn man sagt springen. Ich habe wie gesagt, das ist schon so lange her, dass ich Alien gesehen habe. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich konnte einfach, als wir dann tatsächlich die paar Szenen mit dem Alien auch hatten, als es in der Station gejagt hat, also nicht draußen, sondern drin, ich konnte nicht, also und auch im Schiff übrigens, in der Schiffsfolge, ich konnte irgendwie nicht wegsehen, dass da halt einfach ein Mensch in einem Alien-Kostüm war. Also dieser Körper des Aliens. der ist so menschlich mit zwei Beinen und dem Korso und das ist ja dann nur der Kopf und der Schwanz im Grunde, die so ein bisschen anders sind. Und jedes Mal, wenn ich dann dieses Alien gesehen habe, hat mich das voll rausgerissen, weil der obere Teil immer yay und dann irgendwie sobald dann abhals abwärts, dachte ich immer so, sieht aus wie ein schlechtes Halloween-Kostüm. Ich kam da nicht drüber weg, ich weiß nicht. Vielleicht wäre mir das auch so gegangen in den Alien-Filmen, wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also kann ich tatsächlich, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich habe es nicht so lange her, dass ich die alten, wirklich sehr guten Filme, Teile der Reihe geguckt habe. Und es ist einfach so, je mehr man von einem Alien sieht, desto weniger furchterregend ist es. Im ersten Teil sieht man fast nichts vom Alien. Und bis auf ein, zwei Totalen, also so, sag ich mal, Kameraeinstellungen, die einen größeren Teil des Raumes einfangen, immer nur Teile des Aliens. Du siehst den Schwanz,
aber
du siehst die Hand, du siehst den
Kopf.
Aber
der Kopf ist ja auch das, was am gruseligsten ist. Der ist ja auch wohl super toll ausgearbeitet, alles. Genau, ja.
Und hier eben in Lebensgröße und dann eben auch noch im Wechsel mit dem Schauspieler im Alien-Kostüm oder der CGI-Kreatur als solche erkennbar, finde ich auch. Es ist nicht besonders gelungen, es ist nicht besonders furchterregend. Um auf diese Sache Alien wird domestiziert nochmal einzugehen, ich glaube, unglücklich dabei war, und das ist zumindest mein Gedankengang, aber ich habe den auch in mindestens einem Recap-Podcast auch schon mal formuliert gehört, also ich kann nicht komplett allein sein mit der Wahrnehmung, ist, dass sich das Ganze, inklusive eben des Insel-Settings und überhaupt der ganze Tonalität der letzten zwei Folgen mit wir jagen über die Insel und das Alien macht alle platt, sehr nach Jurassic World anfühlte und dieser unglücklich entwickelten Figur, die Chris Pratt da spielt, ich habe den Namen vergessen, der eben auch diese Raptoren domestiziert. Ich weiß nicht, ob du die
Jurassic World... ich weiß, wen du meinst. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ich kenne ja, ich bin ja mal namenlos. Aber der hat... okay, so, echt...
Hast du die Jurassic World Filme gesehen?
Ja, ich habe die alle gesehen.
Okay, und Chris Pratt domestiziert da die tödlichsten aller Dinosaurier und er kann dann eben auch so quasi mit einer Hundepfeife pfeifen und die folgen ihm. Und das ist eben, also für mich der sicherste Move, den so ein Franchise machen kann, um für mich jeglichen Reiz zu verlieren, ist einfach die größte Bedrohung oder den Antagonisten jegliche Bedrohlichkeit zu nehmen, indem man eben sagt, okay, die Stofftiere oder die Actionfiguren verkaufen sich so gut, was können wir damit machen, damit wir noch ein paar Dinger mehr absetzen? Okay, lass sie uns doch zum besten Buddy unseres Protagonisten machen. Und so ein bisschen, ich möchte diese, also ich habe sehr überspitzt formuliert, weder ist Wendy eine totale Sympathieträgerin, noch ist der Xenomorph jetzt der beste Buddy von Wendy. Dennoch, es geht ein bisschen in die Richtung inklusive Insel-Setting.
Ja, und das war ja auch das, also genau das eben, diese Gruseleffekt, der geht halt komplett verloren irgendwie. Und das war ja auch was, wo viele dann gesagt haben, nee, das geht halt einfach gar nicht. Und das kann ich auch verstehen. Ich fand das auch schwierig, sehr schwierig.
Das Alien ist eben auch sehr wenig im Tageslicht in den anderen Filmen. Und das hat auch einen Grund, dass es eben nicht im gleißenden Sonnenschein über die Insel rennt. Aber
ja, naja, also es war, also namensgebend war jetzt das eigentliche Alien, das man sich erwartet hat. Wenn man da ein bisschen was mehr erwartet hat, kann ich verstehen, dass man enttäuscht war. Die ganze Storyline ums Alien fand ich nicht gelungen. Also ich tatsächlich auch nicht. Also gut, ich nehme es halt jetzt zur Kenntnis. Es ist nicht so, dass ich es absolut erschreckend finde, wie so manche Hardcore-Fans. Aber es war jetzt auch nichts, was ich als Storyline sehen hätte wollen. Dass da so verschiedene andere Alienformen noch waren, mir war auch am Anfang nicht so richtig klar, sind die alle von einem Planeten oder was? Ich meine, man hat ja dann am Ende gesehen, dass die sich ja auch gegenseitig bekämpft haben, wenn sie denn die Möglichkeit gekriegt haben. Mhm. Und dass da auch, was ich gut fand, war, es spielte auch keine große Rolle, ob jetzt ganz groß gegen ganz klein oder so, weil dieses Augen-Alien ja durchaus auch das große Alien geschadet hat. Also ich dachte so, okay, so ein kleines gegen so ein großes. aber dass das eben unterschiedliche Aliens waren, das habe ich tatsächlich gehört, ist im Fandom eigentlich recht positiv aufgenommen
worden. Ich fand die auch
dass
cool,
man halt
ja,
auch
ja.
mal andere Dinge gesehen hat. Mir war tatsächlich nicht so klar, wie viel davon man schon gesehen hatte oder nicht. Also ich meine, ich kannte natürlich das Alien, aber mehr kannte ich halt auch nicht.
Nein, keines davon. Ich fand auch tatsächlich lobenswert, dass sie in der Serienwelt nicht versucht haben, denen allen lustige Namen zu geben. Ich glaube, die bleiben alle namenlos. Ich glaube, das Fandom hat mittlerweile so einige
Augen-Alien.
Genau. Nicknames entwickelt, wie zum Beispiel Eye-Jockey für das Augen-Alien, was ich ziemlich cool finde, weil sich es eben wie ein Jockey quasi so auf sein Pferdchen setzt, auf den jeweiligen Körper, den es gerade zur Verfügung hat, oder in den jeweiligen Körper und den kontrolliert. Fand ich sehr cool. Ich finde, mich störte irgendwie so ein bisschen, dass die auch wiederum für mich nicht zu Ende gedacht waren. Also die Fliege kann ich noch am ehesten nachvollziehen, wie das funktioniert. Bei dem Augen-Alien dachte ich auch schon wieder, denn einerseits klar, so bis es im Also solange es noch im Schaf war, war es für mich nachvollziehbar. Oder in diesem Ingenieur an Bord der Maginot, wie wir in dieser Flashback-Episode sehen, klar. Das sind eben auch lebendige Körper. Aber als es dann in den offenbar seit mehreren Stunden toten Körper von Arthur reinkriegt, dachte ich, warte mal einen Moment, das kann jetzt also auch komplett tote biologische Materie wiederbeleben?
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war sofort bei
Zombie-Monster. Also gut, ich weiß nicht, was sie damit machen. Vielleicht läuft er jetzt wirklich auch nur zombiehafter rum und macht nur Aber ich bezweifle es.
Also das Ding ist ja, er braucht offensichtlich lebende Materie in irgendeiner Form. Ich hatte ja gedacht, dass die sozusagen dann, das hat man ja mal scharf gesehen, die übernehmen quasi dann das Gehirn und dann werden halt total andere Hirnwellen und so daraus. Aber offensichtlich brauchen sie ja das Originalhirn ja nicht, weil sie ersetzen es ja quasi mit ihren eigenen Hirnströmen. Also vielleicht brauchen sie einfach nur die Materie, also biologische Materie. Das muss vielleicht auch gar nicht lebende, aber es muss biologische Materie. Vielleicht kann man das dann so irgendwie erklären oder so.
Ja, aber ich denke mal, alle Organe, die Organe von Arthur werden ja auch alle versagt haben mittlerweile. Ja. Also dass ein Herz wird nicht mehr geschlagen haben.
Ja, ja, eben. Deswegen meine ich ja, dass es vielleicht echt nur was Biologisches braucht, egal ob lebend oder tot. Mm. Frage. Ja, das scharf. Wie fandest du denn, also generell, wie fandest du die Aliens? Also optisch? Ich fand die eigentlich, also eklig genug, sagen wir so.
Ich fand die super, ja. Also am Ende diese von der Decke hängende Traube, die sich dann am Ende dann als so eine Art fallschirmartige Kreatur bewegt. Ach ja, die fand ich auch noch am relativ enttäuschendsten, aber ich glaube einfach nur, weil sie am wenigsten Screentime hat. Die anderen waren schon sehr toll. Also das Fliegen-Alien absolut widerlich. Widerlich, vor allem, wenn es dann eben hier seine Larven in diesen Drink da reinspritzt.
Ja. Die also genau, das war so, wo ich dachte so, okay. Ich habe übrigens dann auch relativ schnell schon festgestellt, okay, wir essen dann lieber nicht, während ich das gucke. Das war so, okay.
Aber hier der Augenjockey, das ist also gerade im Körper.
Der war super eklig, aber auch super.
Im Grunde musste das Schaf auch nichts tun, außer rumstehen und in die Kamera oder an der Kamera vorbeiglotzen, damit wir wirklich viel Spaß hatten. Das ist eigentlich
also dieses Schaf, ich bin hin und her gerissen zwischen absoluter Schrott und Camp genug, dass es schon wieder geil ist. Ja, ich glaube, ich finde es doch irgendwie geil. Ja, also ich meine, und auch die Szene zum Beispiel fand ich auch großartig, wo das Schaf dann per Huf Pi weiter geklopft hat quasi. Und ich dachte so, okay, wow.
Also das Schaf ist tatsächlich von der ersten Minute seines Erscheins bis zu seinem Tod oder zumindest dem Moment, wo das Augen-Alien den Körper verlässt, absolut toll. Ich fand es auch den Moment heiß, als es dann hier Joe in der letzten Folge angreift und eben aus dem Schafskörper rausflitzt und es fällt dann einfach nur so wie so ein Sack Zement einfach um. Ich musste sehr lachen, muss ich sagen. Das war, glaube ich, auch mein Lieblingsmoment gegen Ende, als ich dann schon merkte, okay, das wird, glaube ich, jetzt hier nicht mehr gut. Ich glaube, als ich schon hier auch wiederum so Jurassic Park, Jurassic World mäßig auf der Insel rumliefen in Episode 7, dachte ich mir, warte mal, nächste Woche ist es schon letzte Folge. So geht das jetzt vorbei? Aber das war so einer der wenigen letzten Momente, wo ich dachte, cool, gerade noch mal so gerettet. Also doch noch genug für mich drin, um Spaß zu haben. Wohingegen ich bei anderen Sachen zu dem Zeitpunkt schon sagte, oh, ich glaube, das geht gerade in eine völlig falsche Ecke. Als sie zum Beispiel auch wieder diese Soldaten da mehr in den Mittelpunkt stellten und dann Figuren, auch von denen ich nichts wissen wollte, wie Curly, von der ich mich dann am Ende fragte, haben wir die überhaupt schon mal gesehen in der vorherigen 7 Folgen?
Ja, haben wir, aber
ja, aber die spielt überhaupt keine Rolle. Und plötzlich steht die da im Dialog mit Wendy und ich denke, hä? Ihr habt noch 3 Minuten, verwende
also,
deine wenige
Also sie hatte, finde ich, eigentlich eine sehr bezeichnende Szene vorher gehabt. Und zwar nämlich die, dass sie immer gesagt hat, ich bin der Liebling. Also ich bin das Lieblingskind. Also dieses Buhlen um Anerkennung, aber auch eine gewisse Ehrgeiz, der da drin steckte und so, der auch über ein kindliches Bewusstsein hinaus irgendwie ging. Aber gleichzeitig, also es war beides. Es war so dieses Streben nach Macht in der Kombination mit Streben nach Anerkennung. Also so auch so eine Elternfigur, so ein Rollenersatz quasi in dem Boy
Cavalier.
Also das fand ich ganz interessant. Und eigentlich haben wir da ja gelernt, dass ihre Loyalität auf der Seite der Corporation ja steht und gegen ihre Kollegen und Kolleginnen. Aber deswegen, glaube ich, gab es hier diese Szene mit dem Gespräch mit Wendy, dass sie sich dann quasi zumindest dazu entschieden hat, loyal zu ihren Leuten zu sein dann am Ende. Also ich glaube, das war das, was dann da so wichtig war.
Okay, ja.
Ich weiß auch nicht, also diese Figuren an sich, ich weiß auch nicht.
Ich finde die eben wirklich alle vielleicht auch wiederum zu hart, aber ich sag's einfach mal, also wirklich 50 Shades of Scheiße. Also unsympathisch, einfach wirklich unsympathisch. Also mehr oder weniger. Ich finde ja,
Jungs fand ich ja jetzt ehrlich gesagt auch, das waren für mich noch die sympathischsten, weil die einfach zwischendurch so ein paar, ich sag mal, teenagerliche, kindliche Züge an den Tag gelegt haben, wo ich gedacht habe, ah, okay, das verstehe ich noch irgendwie.
Da hast du komplett recht. Tatsächlich, die Jungs fand ich cooler. Slightly und Smee, glaube ich, heißen die.
Isaac war schon so ein bisschen, weil der halt in die wissenschaftliche Ecke gegangen ist. Der war da nicht so richtig dran, aber auch bei dem tat es mir leid, als die Fliege ihn
ich würde so, ich glaube, für die Hybriden wäre es zu streng. Das sind ja auch alles immer nur Kinder, darf man sich daran erinnern, den Körper von Erwachsenen. Da will ich auch jetzt nicht zu streng sein, aber auch die ganzen Erwachsenen, da gilt das schon für mich. Dass ich dachte, okay, einer unsympathischer als der andere, das ist echt schwer.
Aber ich fand zum Beispiel, faszinierend fand ich Kirsch tatsächlich, der da irgendwie, weil ich den nicht so richtig durchschaut habe. Also ich wusste nicht, wo liegen dessen Loyalitäten. Das hat sich ja auch diverse Male geändert. Und deswegen fand ich ihn als Figur ganz spannend. Und man hat ja dann schon auch mitbekommen, als er ja dann angefangen hat, auch die Aliens zu untersuchen im Labor und so weiter, dass er vermutlich noch andere Dinge im Schilde führt. Ja. Also den fand ich spannend tatsächlich. Und für mich war es tatsächlich auch eine Überraschung, also vielleicht war ich da auch zu naiv unterwegs oder so, dass dann der Alte, glatzköpfige, der da immer so als so eine Art Butler quasi fungiert hat, so ein bisschen so, also er war kein richtiger Butler, war Personal Assistant, was auch immer. Auf jeden Fall, dass der gar nicht menschlich war.
Ja.
Also was? Moment, was?
Ich wunderte mich genauso wie in Bezug auf die Soldaten am Ende oder diese Momente von Curly mit Wendy oder hier in Bezug genau auf Atom, dieser Kampf dann zwischen Wendy und Joe und hier Atom heißt der Atom One. Überrascht, dass sie eben alle noch so viel Screentime bekamen, weil ich habe alle als Figuren wahrgenommen, die wirklich nur so in der Peripherie des Geschehens irgendwo stattfinden und plötzlich standen die im Mittelpunkt des Interesses. Und
ich glaube, das waren ja die Opfer für die Aliens, ich glaube, die wollten uns einfach noch ein bisschen schöne Aliens-Szenen geben und man darf halt dann nur die töten, die halt unwichtig sind.
Ich muss leider sagen, gut, ist immer echt schwierig, weil genau, Wendy wird von einer 30-jährigen Schauspielerin gespielt, die aber eigentlich eine 13-Jährige ist. Deswegen problematisch mit dem Wort hassen oder irgendwie großer Mangel an Sympathie. Ich mag sie nicht. Ich mag Wendy nicht. Wendy mit einer absoluten Beiläufigkeit und laissez-faire Attitüde bringt eben dutzendweise Leute um, indem sie dann den Xenomorphen freilässt und der macht eben alles kurz und klein. Und ich finde, das ist eben ein fundamentales Problem für unsere Hauptfigur oder zumindest die Figur, von der auch wiederum eine Mutmaßung, von der Noah Hawley will, dass wir die cool finden.
Ja, aber das ist nämlich meine Frage, weil also dieses Rücksichtslose, dass sie dann eben auch einfach ihren Pet-Alien da loslässt, um die Leute einfach umzubringen und auch der Bruder, der daneben steht und sich wahrscheinlich in dem Moment dachte, das ist nicht meine Schwester, das habe ich tatsächlich als so ein Art Abdriften in so einen psychisch schwierigen Bereich gesehen. Also wir sehen ja, dass es psychische / traumatische PTSD, was auch immer, Konsequenzen gibt in Nipsis, glaube ich, gell?
Ja.
Also die dann ja einfach, ich weiß nicht,
Gedächtnis gelöscht wird, ja.
Genau, und also
die glaubt, sie sei schwanger, ja.
Und das Trauma, das dahinter steckt, das ja ausgelöst wurde, offensichtlich durch dieses Ereignis, als Wendy ja dann den Alien quasi umgebracht hat, der da ursprünglich an Bord war, das hat ja Wendy auch erlebt. Also die ist eigentlich auch traumatisiert. Und ich frage mich halt, ob das, was wir dann sehen in der Konsequenz, dass sie eben so rücksichtslos ist, ob das war für mich so ein bisschen so ein Abdriften in einen psychologisch destabilen Zustand.
Ja.
Vielleicht auch so megalomanisch oder so ein bisschen. Also genau so habe ich das gesehen. Und die Frage ist für mich auch, soll es denn eine Figur sein, die wir sympathisch finden? Am Anfang habe ich noch gedacht, ja, aber relativ schnell war das nicht der Fall. Und deswegen frage ich mich, die ist ja dann auch schon extra so. Ist es Absicht vielleicht, dass wir sie eben nicht sympathisch finden sollen? Und ich finde auch optisch zum Beispiel ist er jetzt, sie ist ja auch sehr, sehr, also sie hat sehr, diesen harten Schnitt mit diesem geraden Pony auch und so. Also das ist ja alles nicht cutesy cute. Das ist schon absichtlich auch so gewählt. Also ich frage mich da, Ja, ich frage mich da einiges.
Ich möchte hoffen, ehrlich gesagt, dass Noah Hawley und der Autorenstab um ihn rum mich da auch Lügen strafen und sagen, nee, die war auch nie so konzipiert als Sympathieträgerin oder als Protagonistin, mit der man mitfiebert.
Oder zumindest beides.
Ja. Oder ist quasi auch unser Bösewicht in disguise, also quasi auch jemand, von dem wir nur gar nicht ahnen, dass sie im Grunde sich vielleicht dann auch in der möglichen zweiten oder dritten Season als der Big Bad etabliert und im Grunde einfach sie die große Bedrohung ist. Und,
ja, also so habe ich das ja am Ende tatsächlich auch interpretiert. Ja. Also dass ja eben sie der neue Kopf ist sozusagen. Also unser Boy Wonder wird da eingesperrt und sie ist dann jetzt quasi an seiner Stadt der Chef.
So habe ich das auch interpretiert. Und das Schöne ist, weder du noch ich müssen das ja interpretieren, weil Noah Hawley dazu neigt immer, das macht aber auch in Fargo, der ist super didaktisch und der nennt dann eben auch die letzte Folge The Real Monsters und lässt sie eine riesige Rede darüber halten. Und damit auch wirklich jeder am Ende sagt so, da stimmt ja.
Ich hätte ja gedacht, als ich die Folgen, den Folgentitel gelesen habe das erste Mal, habe ich tatsächlich gedacht, damit wird halt grundsätzlich gemeint, dass alle Menschen um die verlorenen Kinder drumherum Monster sind. Und nur die verlorenen Kinder eben nicht.
Das ist ja, glaube ich, auch der Gag gewesen, dass wenn man den Folgentitel liest und denkt sich, ah, okay, ja, der Mensch ist das wahre Monster.
Ja,
und so. Und,
wie in The Walking Dead hat ja für mich auch nur gefühlt 8 Staffeln gebraucht, bis ich gerafft habe, dass The Walking Dead nicht die Zombies sind. Ja, das ist halt so ein bisschen.
Das ist auch vollkommen okay.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, um da jetzt mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, ich hätte die Serie wahrscheinlich nicht zu Ende geschaut, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ich fand sie unheimlich langatmig, teilweise wirklich langweilig. Die Story an sich war dann auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich meine, du hattest dann verschiedene Ebenen, auf denen sich das abgespielt hat. Aber mir ist auch keine der Figuren wirklich irgendwie ans Herz gewachsen.
Nein.
Das war, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem, weil man ja dann auch eher mal einschaltet, weil man bleibt ja im Grunde, entweder bleibt man für die Story oder für den Cast und in dem Fall weder das eine noch das andere. Das war so ein bisschen so. Das waren ja 8 Folgen. Ich hätte es runter reduziert auf 6 Folgen, vielleicht sogar auch nur 4. Aber 6, also ich hätte es auf 6 Folgen runter reduziert. Die Raumschiff-Folge hätte ich komplett rausgekickt, weil die storytechnisch überhaupt nichts an Plus gebracht hat, obwohl ich es als Folge mit einer der besten fand, tatsächlich. Aber also mir war das alles zu langatmig, zu viel Wordbuilding und zu wenig Action. Also ich glaube, meine Erwartungshaltung war vielleicht dann da auch ein bisschen eine andere, das stimmt schon. Ich möchte dem Ganzen eigentlich eine Chance geben, aber ich muss leider sagen, mir war es zu langweilig. Es gab ein paar Dinge, die mir gut gefallen haben tatsächlich, aber leider gab es auch eine ganze Menge an Dingen, die mir eben gar nicht gefallen haben. Und dann ist es wirklich, wie du auch sagst, echt so eine gemischte Tüte von allem irgendwie. Ja.
Mein Eindruck war auch von vielem etwas, aber dann letztendlich von allem zu wenig. Und ich kann, weil du das gerade erwähnt hast, habe ich mir selber die Frage gestellt, war die Serie jetzt eigentlich zu lang oder zu kurz? Ich glaube, ehrlich gesagt, für viele der Sachen, die thematischen, erzählerischen Fässer, die aufmachen, war es dann letztendlich zu kurz, fast 8 Folgen. Dann wiederum aber für deren Kern, die Geschichte, die sie im Kern erzählen wollen, nämlich die über diesen Emporkömmling, der sich hier quasi seine eigene Welt erschafft und hat diese Kreaturen und es geht eigentlich gar nicht so, nur am Rande eigentlich noch um Aliens und irgendwie verfeindete Konzerne und die Bedrohung, eine globale Bedrohung durch Aliens und so. Dafür war es dann wiederum zu lang, gebe ich dir absolut recht. Also weil ich auch mich dann auch am Ende der 8 Folgen fragte, und darauf haben wir jetzt 8 Stunden gewartet?
Ja, genau.
Das war
auch ein so unzufriedenstellendes Ende, weil das Ende ist natürlich absichtlich auch offen gelassen worden, gehe ich davon aus, weil man halt hofft, dass eine zweite Staffel angehängt werden kann.
Ja, und dazu...
Aber auch...
Ja.
Ja, es hat nichts irgendwie richtig zu Ende gebracht.
Und das öffnet jetzt, um mal einen Anglizismus komplett zu missbrauchen und zu massakrieren, eine komplett neue Kannewürmer. Denn zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme ist eine zweite Staffel noch nicht mal bestätigt. Mhm. Man kann schon rauslesen, dass ich glaube, Noah Hawley nicht das kriegt, was er ursprünglich wollte, nämlich mal 5 Staffeln. Jetzt hat er dem Hollywood.
Staffeln?
Ja, er hat dem Hollywood Reporter ein Interview gegeben. Im Hollywood Reporter Interview redet er schon nur noch von zwei oder drei Staffeln, aber noch nicht mal die seien bestätigt, also insgesamt.
Man muss es vielleicht manifestieren. Je öfter man das sagt, desto größer die Chance, dass du sie auch kriegst oder so.
Ja, und ich habe, also ich lese daraus eine sehr, sehr defensive Haltung gerade, denn jede Frage wird sehr, sehr diplomatisch und sehr ambivalent beantwortet, so von wegen, man kann das so oder auch so sehen. Er meint ja auch letztendlich, der Reporter fragt ihn da, haben sie ihre erzählerischen oder konzeptionellen Ziele irgendwie erfolgreich verfolgt und erreicht? Und er sagt, ja, man kann das Ganze aus der künstlerischen oder kommerziellen Sicht beantworten. Und dann sagt er, erzählt er auch von den Auflagen, die Disney an ihn gestellt hat, so von wegen, ja, wir ein bisschen Fühler ausstrecken, aber nicht nur kreativ, sondern im Sinne auch mal gucken, wie wir das Franchise noch weiter strecken können und irgendwie als Basis dieser Serie noch weitere Spin-offs entwickeln können. Und man merkt das sehr, ich glaube, dass er allen den Ansprüchen vieler Interessengeber gerecht werden wollte und eben auch seinen eigenen kreativen Ansprüchen und letztendlich, also so ist mein Befinden, keinem am Ende da wirklich gerecht wurde mit. Denn ich gucke mir das Ganze jetzt an und denke mir, also der Worst Case wäre, das geht ja einfach zu Ende.
Ja.
Da sind alle unglücklich. Aber vielleicht ist auch der Worst Case, ehrlich gesagt, das geht weiter. Ich bin mir gar nicht so sicher gerade.
Oh Gott.
Also mir war niemals richtig langweilig. Also ich wäre auch nicht so hart wie du. Ich habe an vielen Dingen Spaß gehabt und überraschenderweise gerade an Timothy Olyphant, der leider sehr viele unglückliche Sachen gemacht hat mit seinem Gesicht in den letzten Jahren. Aber das passt wunderbar zu dieser Androiden-Rolle, die er hier spielt. Also inklusive neuer Zähne und faltenfreier Stirn, aber gut.
Okay.
aber ich weiß nicht, ob die auf der richtigen Spur sind hier bei dieser Serie.
Die Frage ist natürlich, er hat ja durchaus auch ein paar Dinge angerissen, die spannend waren. Es wäre natürlich wahrscheinlich am allersinnvollsten gewesen, wenn er sich ein Thema genommen hätte und das Staffel für Staffel abgearbeitet hätte. Wenn er von 5 Staffeln spricht, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass er sich ursprünglich vielleicht mal gedacht hat, ein Thema wird sozusagen als Schwerpunkt für eine Staffel genommen. Aber das hätte natürlich kein Mensch geguckt. Also oder beziehungsweise nur die Die-Hard-Alien-Fans oder so, die dann noch mehr Lore haben wollen. Und das ist ein bisschen schade, ja. Also mir tut es immer leid, wenn so eine kreative Vorstellung so irgendwie so komplett eben an den, ja, im Grunde am Geld scheitert, weil soll ja Geld damit verdient werden. Ich frage mich auch, apropos, wenn das nicht mal auf Metaebene eine Kritik an überhaupt so Corporate und überhaupt allem ist, also inhaltlich und Meta und so. Ich frage mich, das habe ich nämlich nicht nachgeguckt vorher, hatten die gute Zuschauerzahlen? Also wie waren denn die Streaming-Zahlen für Alien Earth? Ja, okay. Also ist noch nicht, aber waren die, kann man nicht sehen, ob die in den, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Gibt doch diese eine Streaming-Charts, wo man immer sehen kann, auf Platz 1, auf Platz 2 und so weiter.
Nein, das weiß ich leider nicht. Okay. Das weiß ich leider nicht.
Gut.
Ich glaube, da spielen auch noch ganz andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel, glaube ich, internationale Vermarktbarkeit, das als Erfolg oder als gescheitert gilt. Letztendlich aber auch, ja, ich würde auch gerne, ehrlich gesagt, mal Mäuschen spielen bei einem dieser Boardroom-Executive-Meetings hier bei Disney gerade. Und als ich das las hier von Otto Noah Hawley, dass hier das Ganze sei als Proof of Concept für eine neue Franchisierung der Alien-Reihe, also sagen wir mal so genau inhaltlich und seriell Tentakel in verschiedene Richtungen ausstrecken gedacht, dachte ich mir schon, krass, dafür haben die einfach mal 250 Millionen Dollar übrig, um einfach mal zu gucken, was sie dann damit so machen können.
Ich glaube, ohne die haben wirklich, sich da schon mehr von erhofft, also nicht nur Proof of Concept.
Ja,
also.
ich weiß, einfach mal, wohin kannst du denn erzählerisch gehen? Also es bleibt abzuwarten. Das Schlimme ist eben anders als früher. Und wie gesagt, weder du, Britt-Marie und ich, noch ich sind irgendwie so Verfechter die gute alte Zeit-Mottos. Also diese Attitüde verfolgen wir nicht, aber die gute alte Zeit muss ich doch mal herbeizitieren, in dem Sinne, dass es eben in der guten alten Zeit, dass man da 3-4 Monate auf eine neue Staffel wartete. Und in diesem Falle müssen wir wahrscheinlich wieder Jahre warten.
Ja, also ich vermute mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine zweite Staffel von geben wird. Also ganz bei aller Liebe nicht.
Wow, steile These, finde ich gut hier zum Abschluss. Ich glaube schon, aber wir werden sie nicht vor Mitte 2027 sehen.
Ja, okay. Vielleicht. Ich finde es halt grundsätzlich aber ganz gut, wenn man versucht, mit der Marke, die man hat, einfach auch mal neue Dinge zu machen. Und jetzt war einfach mal das Ausprobieren, würde eine Serie funktionieren. Also das Dumme ist ja dann, dass an diesem einen Beispiel ja dann meistens auch dann der Rest beschlossen wird. Dass man also jetzt eine Serie hat, die vielleicht nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Ich meine, vielleicht täusche ich mich ja auch und die hat Wahnsinns-Bomben-Zuschauerzahlen. Dann kann es natürlich sein, dass das alles funktioniert hat. Aber ich glaube, hier ging es eher um Proof of Concept, würde eine Serie an sich funktionieren. Weil ja bisher einfach in diesem Franchise doch eigentlich nur Filme gemacht worden sind.
Ja.
Deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass man eben zumindest mal probiert, in einem anderen Format zu arbeiten. Aber es ist halt natürlich trotzdem nicht, es hat nicht geklappt.
Ja.
Also zumindest nicht mit dieser Geschichte.
Ja.
Und das bedeutet ja nicht, dass es nicht grundsätzlich funktionieren würde, eine Serie, ein Serienformat in dem Franchise zu machen.
Ja.
Aber noch haben die ihr Konzept dafür irgendwie nicht so richtig raus.
Bevor die Menschen übrigens aufschreien, wir wissen natürlich, es gibt sehr erfolgreiche Comics und Bücher und
Audiobooks.
Ja,
und Computerspiele und was nicht alles. Ja, klar.
Ja.
Logisch.
Ich darf auch kein Wort mehr über Alien verlieren, ohne dass mir irgendjemand um die Ohren haut. Aber Alien Isolation, das hier Videospiel, war sowieso das Tollste, was in Sachen Alien in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und dann denke ich, höre ich jetzt auch zum ungefähr 30.
Mal. Ja, ich gehe da ja völlig unwissend rein, deswegen, ich werde mich dann jetzt hinterher erst beschimpfen lassen oder was? Also,
Nein. Musst du nicht. Wo kann man dich hören?
Bei unserem gemeinsamen Podcast, dem Bahnhofskino Galactica, aber auch bei Trekgasm, wo wir über Star Trek reden, das neue Star Trek in der Regel. Und Bye Bye Lady, das ist komplettes Kontrastprogramm, da habe ich auch ein bisschen was von gebraucht, als ich dann die 4 letzten Folgen durchgebinscht hatte. Ja, und wie gesagt, auch ab und zu mal dann so hier in einer Sonderfolge. Und und dich hört man ja dann beim Bahnhofskino ganz viel.
Genau, muss man glaube ich nicht mehr sagen, weil ihr seid ja schon im Feed vom Bahnhofskino.
Ja.
Oder in einem Feed von einem Spin-off des Bahnhofskinos.
Ja. es fühlte sich alles so ein bisschen zerrupft an von unserer Diskussion her, aber ich glaube, dass es eigentlich auf Metaebene sozusagen spiegelt das die Serie an sich wieder, glaube ich. Deswegen passt das.
Ja, wir sind dann, davon soll man sich nicht abschrecken lassen.
Definitiv
wir sind strukturierter, wenn wir über Battlestar Galactica sprechen. Diese Chance hat uns die erste Staffel von Alien Earth gar nicht gegeben.
Ja.
Ihr hört uns im Bahnhofskino Galactica und anderswo. Bis bald.
Tschüss.
Bye, bye.